Bei den Kack- und Sachgeschichten bereiten wir uns ja schon seit geraumer Zeit innerlich darauf vor, nachts vor unserem Bett einen Außerirdischen zu treffen. Doch die große Frage ist und bleibt, wie wird er aussehen? Kleine graue Männchen? Große stumpfe Viecher mit Säulenbeinen? Insektoide? Schleimige Blubberblasen? Wir reden heute über Grey's Anatomy, also die Anatomie der Außerirdischen, und geben einen kleinen Einblick, wie abgefahren die Disziplin Astrobiologie sein kann und was uns da draußen vielleicht so alles erwarten könnte. Ich bin Fred, wünsche viel Spaß bei einer galaktisch starken Folge. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred. Heute nicht im Kack- und Sachstudio in Hamburg-Bamberg, sondern im Kack- und Sach-Außenstudio. Wir befinden uns in einer geostationären Umlaufbahn um Alpha Centauri und ich begrüße mit mir zusammen meine beiden Sci-Fi-Experten und Hohlbirnen Fab und Andi. Hi.
Guten Tag.
Guten Morgen.
Auf der einen Seite unser lieber Andi.
Ja.
Softwareentwickler.
Immer noch leider.
Hentai-Experte.
Zum Glück immer noch.
Smart Home Hacker. Stimmt es, dass du mal Überwachungskameras in einem Pferdestall installiert hast und die mit dem Internet verbunden hast?
Ja.
Was für eine Art kranker Porno war das?
Da wollte man echt einen Schwanz sehen.
Das war. Damit habe ich die meisten Lifetime-Abos meines Lebens abgeschlossen.
Geil. Ja. Auf der anderen Seite Fabio.
Hi.
Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrtbranche.
Ja.
Das ist lange nicht so cool, wie es sich anhört.
Ja, sag ich jetzt mal. Ach,
außerdem genießt du jetzt dein beschauliches Leben auf dem Land.
Ja.
Fabio ist von Eisingen weggezogen und wohnt jetzt in Konnweiler. Das ist ein Teil von Straubenhardt in Baden-Württemberg. Ja, es ist so kaffig, wie es klingt. Mhm. Wie seid ihr drauf, Leute? Machen wir eine gute Folge heute?
Noch ein paar Schnaps, aber.
Ich wollte gerade sagen, gib mir noch ein paar Bierle und dann. Aber es ist ja häufig so, dass sich eine Kurve entwickelt. Ja, am Anfang noch voll seriös und nüchtern. Und mit jedem Laut, den wir von uns geben, hört man den Alkoholpegel, wie er steigt.
Es ist eine E-Kurve. Am Anfang ist gar nichts los. Fred labert irgendeine Scheiße und dann lässt es einen Riesenschlag.
Ja.
Ich freue mich auf den Schlag, ne?
Die heutige Folge könnte man fast so als inoffizielles Sequel zu unserer legendären Alien-Entführungsfolge machen. Das war eine der ersten, die wir gemeinsam zu dritt aufgezeichnet haben, wo wir.
Ist das so?
Wo wir über unsere geheimen Ängste über Alien-Entführung gesprochen haben. Das ist ziemlich genau jetzt, glaube ich, fast 2 Jahre her.
Das war doch nicht die erste Folge.
Das war eine der ersten, die wir zu dritt aufgenommen haben. Ich glaube sogar die zweite. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Eine der ersten. Wir sprechen heute über Alien Anatomy, also über Grey's Anatomy praktisch.
Ja. Oh, oh.
Nicht schlecht, oder? Für den Anfang, nicht schlecht.
Oh. Ja. Jetzt hast du auch kapiert.
Ja, ich hab's schon sofort kapiert, aber zuerst war es keine Reaktion würdig. Ne?
Wir sprechen heute darüber, wie Außerirdische aussehen könnten, was da so kräuchen und fleuchen könnte, was sich da so entwickeln könnte. Und ich frage euch jetzt mal, um ins Thema flauschig reinzukommen, welche Art von Außerirdischen ist denn eure Lieblingsart?
Grays.
Fabio sagt Grey Alien.
Also alles uns ähnliche.
Also humanoide Außerirdische.
Ja.
Das ist ja langweilig.
Das ist relativ langweilig, Fab.
Ich wäre jetzt eher für Reptilienartige.
Ich hätte fast Geld drauf gewettet, dass du Insektoide sagst, Andi. Ohne Scheiß.
Ja, auch. Ja, wobei Insektoide sind mir. Ja, warum nicht? Aber so die klassischen Bugs.
Ja.
Das sind ja Insektoiden.
Ja.
Das ist so.
Wohl halt.
Mein Lieblings. Mit dem Film da oder mit der Filmserie da, Starship Troopers.
Ja,
haben die das bisschen so arg ins Lächerliche gezogen, muss ich sagen. So von den Aussehen her, das hat mir nicht gefallen. Von daher wäre ich jetzt eher für Reptilienartige.
Okay.
Ich muss revidieren. Mein Lieblingsaußerirdischer ist der von Solaris. Der Planet, der denken kann.
Also was mega Abstraktes und Sickes.
Ja,
sowas ist natürlich auch sehr geil.
Nicht Fassbares. Ja. Ich finde Insektoide sehr geil, Und ich stimme Fab zu, ich finde auch so dieses ultra-fremde, ultra-abstrakte sehr geil, über das wir vielleicht auch noch sprechen können. Ja. Um ein bisschen warm zu werden, können wir mal kurz darüber sprechen, wo im Universum kann Leben denn überhaupt existieren, nach dem, was wir jetzt, nach unserem jetzigen Stand des Wissens glauben zu wissen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Parametern, von Voraussetzungen, die ein fremder Planet oder ein fremdes System erfüllen muss, damit dort Leben denkbar ist. Zum einen müsste sich ein solches fiktives Sternensystem in einer relativ ruhigen Region der Galaxis befinden. Also wir befinden uns ja in der Milchstraße, das ist unsere Galaxis, die Spiralgalaxie. Und da gibt es sogenannte Sternentstehungsgebiete, hauptsächlich eher im Zentrum der Galaxis, wo ständig neue Sterne entstehen, wo echt viel Action ist. Wir haben viel Strahlung, wir haben relativ häufig Supernovae. Da wäre es relativ schwierig für Leben zu existieren. Wir brauchen eine ruhige, gechillte Ecke, so wie bei uns hier im Sol-System zum Beispiel. Also wir befinden uns ja in einer eher gemäßigten, wie Harald Lesch, glaube ich, mal gesagt hat, in einer Seitengasse des Universums. Auch bei Per Anhalter der Galaxie fällt so ein ähnlicher Satz. Der Stern des Sonnensystems, das zentrale Gestirn, darf nicht zu klein sein und auch nicht zu groß. Wenn der Stern zu groß ist, besitzt er viel zu viel Strahlung und brutzelt praktisch alles bei sich im Sonnensystem weg mit harter Gamma- und vor allem UV-Strahlung. Also da gibt es halt Sonnenbrand 24/7. Er darf halt aber auch nicht zu klein sein, der Stern. Denn, das finde ich ganz spannend, wenn Sterne zu klein sind, müssen die Planeten relativ nah an den Stern ran, um in der habitablen Zone zu sein, also wo die Temperaturen gemäßigt sind. Ne? Wenn der Planet aber zu nah am Stern ist, dann entsteht eine sogenannte synchronisierte Eigendrehung. Das sehen wir in unserem Sternensystem beim Merkur. Das bedeutet, die Drehung des Sterns synchronisiert sich mit dem Stern. Dann ist eine Seite des Planeten ständig zum Stern hingewandt und die andere Seite ist ständig abgewandt.
Also wie der Mond zur Erde auch.
Der Mond hat eine synchronisierte Eigendrehung zur Erde, deswegen sehen wir immer nur eine Seite.
Da wurde doch letztens sogar einer gefunden, von dem gesagt wurde, im Prinzip ist dann genau an dem Rand, da wo sich also die Kälte und die Hitze trifft, dort wäre Leben möglich, weiß nicht, vielleicht 20 Kilometer breiten Streifen um den Planet rum. Ja. Auf einer Seite immer Sonne, auf der anderen Seite immer kalt.
Also wenn du so eine synchronisierte Eigendrehung hast, auf Englisch, im Physiker-Englisch heißt das übrigens Tidal Lock, also Gezeiten-Lock, wie würde man das übersetzen? Schloss?
Warte. Sperre.
Gezeitensperre. Ja, ja. Dann hast du so eine Gezeitensperre, der eine Seite ist immer dem Stern zugewandt und dann hast du auf einer Seite höllische Hitze, auf der anderen Seite ist es immer kalt. Ja? Also es gibt so eine gewisse habitable Zone um einen Stern rum, wo du Temperaturen hast, wo wir denken, da könnte Leben existieren. Wenn es viel zu kalt ist, ist es scheiße, weil du kein Wasser hast, weil alles gefroren ist. Wenn es viel zu heiß ist, verdampft alles, wird auch schwierig. Es gibt in unserem Sternensystem übrigens 3 Planeten, von der wir im Moment, also die im Moment nach den jetzigen Definitionen in der habitablen Zone sind. Venus, Erde und Mars sind alle 3 in der habitablen Zone. Venus, ja. Allerdings kommen da natürlich noch viele andere Parameter dazu, was mit Planetenmasse und so weiter. Die Venus ist viel zu heiß, außerdem versüßen dir da Schwefelsäurewolken das Leben. Und der Mars ist viel zu kalt und hat praktisch fast keine Atmosphäre. Also das kommt echt viel zusammen. So ein Planet braucht normalerweise auch noch einen Trabanten, der die Drehung abbremst. Ohne unseren Mond hätte die Erde einen Tag, der nur 10 Stunden dauert und wir hätten hier auf der Erde dann Stürme von rund 500 Kilometern die Stunde. Das Wetter wäre höllisch. Also ohne unseren Mond könnte auch hier auf der Erde vermutlich kein Leben existieren.
Halt nichts so Großes wie wir.
Ja, gut, über abgespacete Formen von Leben sprechen wir ja noch. Ja. Wir haben echt viele Exoplaneten gefunden in den letzten Jahren. Also wir befinden uns echt in einer aufregenden Zeit gerade für extraterrestrische Planeten. In einer unserer letzten Folgen haben wir auch darüber gesprochen, wie man solche Planeten entdeckt, dass es echt krasser Scheiß ist. In den letzten Jahren sind echt x neue Exo, hunderte neue Exoplaneten dazugekommen, die wir entdeckt haben. Und einige echt vielversprechende, aber die meisten sind einfach entweder zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu gasförmig, zu toxisch. Das Magnetfeld kommt auch noch dazu. So ein Planet bräuchte ein Magnetfeld wie wir, der die Strahlung abhält. Und ja, also es ist schon relativ kompliziert, so einen lebensfähigen Planeten herzustellen.
Das mag wohl sein, aber bei der Anzahl der Milliarden von Sonnensystemen ist es nicht unwahrscheinlich.
Auf keinen Fall.
Das Leben, wie wir es kennen, basiert auf Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Die vier Elemente gehören auch zu den am häufigsten vorkommenden Elementen im Universum, also die sind im Periodensystem ganz oben. Und man kann sich vorstellen, dass es vielleicht auch, das wurde in der Science-Fiction auch schon ein paar Mal verwurstet, dass es vielleicht auch Leben auf Siliziumbasis geben könnte. Denn Silizium ist Kohlenstoff sehr ähnlich. Das ist ähnlich reaktionsfreudig wie Kohlenstoff.
Sind nicht in der gleichen Spalte sogar?
Es ist in der gleichen Spalte. Es hat genau wie Kohlenstoff vier Bindungsarme. Das Geile an Kohlenstoff ist ja, dass es sich Kohlenstoff ist, das hat, glaube ich, auch unser Herr Lesch mal gesagt, der Partykönig im Periodensystem. Das verbindet sich super gern mit allem anderen. Kohlenstoff ist mega reaktionsfreudig. Du schmeißt Kohlenstoff auf eine Party, innerhalb von 10 Minuten kennt er von
alles
jedem
verrostet.
Hat er sich mit allen gepaart. Ja. Bei Silizium wäre das auch möglich.
Ich glaube, es war Sauerstoff.
Aber viele Wissenschaftler glauben, dass die Siliziumnummer eher unwahrscheinlich ist, einfach weil Silizium weniger häufig vorkommt als Kohlenstoff. Also natürlich kann man über abgespacede Formen von Leben später noch im Laufe der Folge sprechen. Aber die Kohlenstoffnummer erscheint uns im Moment mit unserem jetzigen Wissen am höchstwahrscheinlichsten.
Klar, du musst ja von dem ausgehen, was du kennst, also der einen Sache, die du kennst.
Ja, 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 ja.
Was mich so ein bisschen fuchst, ist, dass es ja bis heute nie geklappt hat, Leben herzustellen. Und sei es nur ein Einzeller.
Das stimmt nicht übrigens.
Was?
Es gab Versuche. Es gab Versuche, die sind auch schon eine Zeit lang her. Ich glaube, das war in den 70ern oder 80ern, wo es jemand geschafft hat, in einer Salzwasserlösung mit periodischen Stromstößen einfache Aminosäuren herzustellen. Das war noch kein richtiges Leben.
Ja, eben.
Okay.
Aber ein Einzeller kommt da nicht bei raus.
Genau, also das war noch kein richtiges Leben, aber der hat es halt geschafft, und zwar innerhalb von nur wenigen Tagen, einfache Aminosäuren mit Stromschlägen herzustellen.
Es gibt ja diesen heiligen Gral, ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig, wenn du die, ich weiß nicht, welche Stoffe es waren, aber mit Sicherheit Kohlenstoff etc., die, von denen man denkt, die direkt nach dem Urknall da waren, wenn man die nimmt und in einer Art Biotop oder sowas, keine Ahnung, es schafft, dass Leben entsteht. Das wäre der Nachweis, dass es genauso hätte sein können, wie wir glauben, dass es ist. Und hat ja bis heute nicht geklappt. Ne? Wir schaffen es nicht, künstlich Leben herzustellen.
Die Natur hat dafür ja auch mehrere Milliarden Jahre gebraucht.
Ne? Ja. Selbst die Definition, was ist Leben, wo sich auch Biologen ewig damit beschäftigen, wenn du Stoffwechsel hast, ich kann eine Maschine bauen, die Stoffwechsel hat. Ab wann ist das Leben?
Ein Faktor ist sich selbst reproduzieren. Ich kann Maschinen bauen, die sich selbst reproduzieren. Also die Frage, was ist Leben? Allein diese Frage schon wird heiß diskutiert in der Wissenschaft.
Es gibt doch eine offizielle Schuldefinition.
Ja, ich habe in Biologie. Der Schule zum Beispiel gelernt, dass ein Virus streng genommen kein Lebewesen ist, weil er sich selbst nicht direkt fortpflanzen kann. Aber er kann sich indirekt fortpflanzen. Und viele Biologen sagen heute, für sie ist ein Virus ein Lebewesen. Das ist halt Definitionssache.
Was ist denn die Definition von Leben, biologisch gesehen?
Es gibt so eine Reihe von Voraussetzungen, die du erfüllen musst.
Ja, genau.
Und dann ist es Leben. Ich guck mal kurz nach.
Aber das war jetzt noch 8. Klasse Biologie, wurde uns das mal gesagt, aber lange her, ne?
Ja.
Richtig.
Also, ein Lebewesen muss folgende Voraussetzungen erfüllen. Es muss einen Energie- und Stoffwechsel und damit Wechselwirkung mit der Umwelt haben. Es muss Organisiertheit und Selbstregulation haben, eine sogenannte Homöostase. Selbstregulation haben wir. Der menschliche Körper reguliert sich selbst, hält sich selbst am Leben und kann sich sogar, wenn er mit Gammastrahlen beschossen wird, noch in einem gewissen Rahmen selbst regulieren. Also wir können uns selbst reparieren.
Verstanden,
bis zu einem gewissen Grad natürlich.
Ja.
Drittens, Reizbarkeit. Das heißt, es ist fähig, auf chemische oder physikalische Änderungen in der Umwelt zu reagieren. Viertens, Fortpflanzung, das heißt zur Reproduktion fähig. Das ist das, wo bei den Viren diskutiert wird, wo die einen sagen, nein, ein Virus kann sich nicht fortpflanzen, wo die anderen halt aber sagen, doch, ein Virus kann sich fortpflanzen, auch wenn er dafür andere Zellen infiltrieren muss. Denn ein Virus macht ja, ein Virus pflanzt sich ja fort, indem er gesunden anderen Zellen einfach seine, sein Erbgut rein, rein infiltriert, ne?
Ja.
Außerdem Vererbung, das heißt, sie können Informationen, Erbgut an ihre Nachkommen übermitteln. Wachstum, letzter Parameter und damit die Fähigkeit zur Entwicklung.
Die Frage ist jetzt, ob man einen beliebigen Punkt davon ersetzen könnte durch Intelligenz und es noch Leben wäre. Wenn ich jetzt sage, okay, angenommen, ich hätte ein Virus, das hochintelligent wäre. Mal blöd gesagt. Also kann sich nicht fortpflanzen direkt, ist aber hochintelligent. Oder keine Ahnung, ich hätte einen Organismus, der nicht wächst. ab der Geburt oder sowas, keine Ahnung. Aber ist hochintelligent, ist es dann Leben?
Gute Frage. Und
oder einfach nur ein Roboter, der gar nichts erfüllt.
Ey, genau, ja, super interessant.
Also, du kannst ja aus dem Nichts keine Intelligenz erschaffen, das muss ja irgendwie heranwachsen.
Aber super interessant, dass du gerade gesagt hast, Maschine. Du kannst Maschinen bauen, die im Prinzip alle diese Parameter, die ich gerade vorgelesen habe, erfüllen.
Gleichzeitig?
Ja. Energie und Stoffwechsel? Kein Problem.
Wachstum und Fortpflanzung ist so eine
Sache. Wachstum und Fortpflanzung ist so eine Sache. Aber du kannst, da bin ich mir sicher, vielleicht nicht nach dem jetzigen Stand, aber das ist mit Sicherheit möglich, dass wir irgendwann Maschinen bauen, die sich selbst replizieren und auch verbesserte Versionen von sich dann hervorbringen. Das ist ja das, vor dem alle Angst haben. Mhm. Das ist ja vor dem Stephen Hawking auch gewarnt hat, dass Maschinen sich selbst dann fortentwickeln, die sogenannte technologische Singularität, dass wir eine Maschine erschaffen, die sich selbst verbessert und die Menschheit dann wiped.
Ja. Ich sage ja, die Definition von Leben, das ist so strange irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, würdest du die Maschine, die das macht, dann als Lebewesen bezeichnen?
Ja, ey, das ist schon echt. Das hat schon philosophische Aspekte, diese Diskussion.
Also laut deinen genannten Kriterien, so wie du das gerade formuliert hast, würdest du diese Maschine als Lebewesen bezeichnen?
Schwierig,
ja. Ja, weil spätestens nach ein paar Generationen wäre das anerkannt. So wie mit allem.
Also, dann könntest du ja auch
Evolutions... Der Scheiß kommt, paar Hinterwäldler schreien dagegen, drei Generationen
später. Dann könntest du ja auch evolutionstechnisch sagen, wenn die Maschine und die Menschheit ausweibt, dann ist es halt Darwin, ne?
Ja, natürlich.
Leck mich am Arsch, das ist jetzt halt so. Menschheit hat ausgedient, ne?
Es gibt auch diese, in Anführungsstrichen, Theorie davon, dass wir nur ein Zwischenschritt der Evolution sind, um Maschinen zu bauen.
Möglich.
Wir sind nur dafür da, um Maschinen zu bauen. Danach sterben wir aus, weil wir einfach nur ein kleiner Augenblick in der Evolution sind.
Ja.
Finde ich mega interessant, der Gedanke.
Sehr geil, ja.
Ja gut, Leute, dann haben wir das Intro sozusagen hinter uns und können mal Tacheles sprechen. Was glaubt ihr denn jetzt wirklich so ins Blaue hinausgesprochen? Wie würde der durchschnittliche Außerirdische aussehen?
Vielleicht können wir zu Beginn gleich mal die Anzahl der Darmausgänge klären.
Ja, hast du so viele Sonden dabei, Fred?
Mal schauen, ob wir die nötige Sondenanzahl haben. Also, bei Star Trek und bei fast allen anderen Science-Fiction-Erzeugnissen sehen wir hauptsächlich humanoide Aliens. Also ein Torso, vier Gliedmaßen, ein Kopf. Bei Star Trek und den meisten Science-Fiction-Serien und Filmen ist es halt hauptsächlich ein Kostenfaktor. Es ist halt viel günstiger, irgendwie Commander Wuff eine Plastikstirn drauf zu bappen und zu sagen, das ist jetzt ein Klingone.
Und für einen Zuschauer ist es in Anführungsstrichen besser, sich reinzufühlen.
Ja.
Wenn etwas nicht zu abstrakt ist.
Ja.
Was haltet ihr denn von der Idee, dass Außerirdische uns vermutlich sehr ähnlich sehen könnten?
Viel, also... Warum soll... Natürlich können sie das. Wir sind ein Beispiel für Leben. Wir haben viele andere Beispiele auf der Erde, die echt krank aussehen. Aber keine, von denen ich jetzt wüsste, die so intelligent sind wie wir. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine andere Spezies genauso weit kommt wie wir oder weiter, dass die ähnlich wie wir aussehen, halte ich für sehr hoch.
Wer weiß, also vielleicht sind wir auch die Müllhalde der Galaxie. Irgendwelche degenerierten... Opfer, ja, die von anderen Aliens
vielleicht
quasi
sind wir die absolute Ausnahme. Aber die möglich, Tatsache, ja? Dass wir uns kennen und wir, also es gibt uns und wir kennen nur uns, deswegen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Wir haben keinen anderen Faktor, den wir da eintragen könnten. Klar. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es so aussieht.
Ja.
Ähnlich aussieht.
Ja. Also, unter Astrobiologen, das ist ein super geiler Begriff, Alter. Stell dir vor, du bist
auch wenn noch nichts gefunden wurde, wo du daran rumbiologieren kannst, aber.
So, hey, was arbeitest du? Ja,
ich sitze hier irgendwann Aliens. wenn sie kommen.
Was arbeitest du so? Ja, ich bin Klempner. Ja, ich verkaufe Versicherungen. Ich bin Astrobiologe. Mega geil.
Super.
Sehr gut. Ich bin Beruf Fan. Mit Zukunft, ne?
Oh ja. Ja, ja. Und also unter Astrobiologen ist die Idee sehr verbreitet und angesehen, dass Aliens mit hoher Wahrscheinlichkeit uns sehr ähnlich sehen könnten tatsächlich. Ha! Ja, also, dass die gar nicht so fremdartig wären. Stichwort Grey Aliens, ne? Vor denen ich mir ja jede Nacht in meinem Bett allein in die Hose scheiß. Stichwort konvergente Evolution.
Mhm. Erklärung bitte.
Erklärung bitte.
Darf ich raten?
Klar.
Allein wie Evolution funktioniert, wie aussortiert wird, etc., was wir darüber wissen, und wenn du noch Intelligenz obendrauf streust, konvergiert höchstwahrscheinlich zu dem, was wir sind. Auf Deutsch, ja. es führt, der Grad wird immer schmäler und landet bei dem, was in Anführungsstrichen wir wahrscheinlich auf einem breiten
Grad. Also Prinzip, noch. Alle Wege führen nach Rom.
Sozusagen.
Ja. Okay. Also,
nicht, dass wir Rom sind, wir sind wahrscheinlich noch ganz unten auf dem Weg, aber du weißt, was ich damit sagen will.
Ja, hab's verstanden.
Also wir haben ja in dem Podcast schon, wir drei und auch mit Tobi und Richard haben wir schon oft über Evolution gesprochen. Evolution, mega spannendes Thema, ist ja wirklich so ein ganz langwieriger Prozess, der durch eine Sache bestimmt wird, und zwar Trial and Error. Ausprobieren, scheitern oder Erfolg haben. Also Evolution, das sind ja wirklich Jahrmillionen, Jahrmilliarden auf unserem Planet, wo die Natur einfach irgendeinen Scheiß ausprobiert hat und bei ein paar Lebewesen hat es geklappt und die haben sich dann vermehrt. Ja? Also man muss sich auch von dem Gedanke verabschieden, dass Evolution einen Plan hat, sondern es passiert einfach.
Das ist ja das, was viele falsch verstehen, dass das irgendwie ein Plan ist, dass es immer dieses, da steckt eine Macht dahinter, das ist halt Evolution. Nein, das ist einfach Zufall.
Ja.
Und der überlebt, der hat halt überlebt, der andere ist tot und kann sich nicht fortpflanzen. Also, Thema erledigt.
Tausendmal wird der einarmige Bandit aktiviert, tausendmal kommt irgendeine kranke Scheiße raus. Aber 1% davon ist erfolgreich und die kann sich dann erfolgreich weiter vermehren.
Ja.
Ja. Und es gibt tatsächlich, es gibt viele Beispiele, von denen ich gleich auch einige mitgebracht habe, wo die Evolution an unterschiedlichen Orten, unabhängig voneinander, sehr ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Lösungen für dasselbe Problem gefunden hat. Also hier auf der Erde haben sich zweibeinige Primaten zur dominanten Spezies entwickelt. Sprich, wir, drei Typen, die an einem Mittwochnachmittag Bier und Schnaps saufen, sitzen und mit digitaler Technik Schwachsinn aufnehmen, der von tausenden Menschen gehört wird. Wir sind ein Erfolgsmodell der Evolution.
Aber auch nur, weil die Dinos ausgestorben sind.
Ja, aber gut, aber auch nur, weil Millionen andere Spezies ausgestorben sind.
Klar, weißt du? Klar. Aber was ich damit sagen will, ist, also ich finde diese Theorie vage, oder ich bin skeptisch gegenüber dem, dass andere Lebewesen zwangsläufig eine Ähnlichkeit mit uns haben müssen oder sehr wahrscheinlich haben. Weil bloß, weil theoretisch oder in der Theorie irgendein Asteroid auf die Erde geknallt ist und die Dinosaurier ausgeweibt hat, hatte die Menschheit überhaupt die Chance, sich so zu entwickeln. Angenommen, es wäre nicht passiert. Wer weiß, wie die Welt heute aussehen würde. Was für Lebewesen mit welchem Intelligenzquotienten heute hier sitzen würden.
Es gibt auch das schöne Beispiel über die Krake, die sauintelligent ist, also die wahrscheinlich nach uns kommt auf den Planeten.
Ja, nicht ganz, aber
gibt viele Faktoren. Das Problem ist, ich weiß nicht, hat es sogar Harald Lesch gesagt, aus Witz, ne? Erfinde mal Strom unter Wasser.
Oh, ja.
Das sind die kleinen Problemchen, die du hast. Ja. Erfinde mal Werkzeuge mit zwei Fingern oder keine Ahnung.
Ja.
Wenn du nur Tatzen hast.
Also ich kann mir es gibt diese Idee, dass die Form, die wir im Laufe der Evolution entwickelt haben, zweibeinige Primaten mit zwei Armen, Torso, Kopf, die klassische humanoide Form, dass das im Prinzip das eine Erfolgsmodell ist. Und dass es wahrscheinlich ist, dass auf anderen Planeten die Evolution einen ähnlichen Weg gegangen ist. Vielleicht, das klingt jetzt echt ein bisschen egomanisch fast schon. Das klingt schon fast ein bisschen chauvinistisch, aber könnte es nicht sein, dass das das eine Erfolgsmodell für intelligente Lebewesen ist?
Wäre es nicht krass, wenn das eine Naturkonstante wäre? Das, okay, ich finde jetzt andere Planeten, da ist Leben, aber halt nichts Vergleichbares mit unserem. Und immer, wenn ich was Intelligentes finde, ist es entweder so abgefahren, dass wir es nicht mehr blicken, oder es sieht uns ähnlich. Das wäre krank, oder?
Ja.
Also für Planeten mit denselben oder ähnlichen Parametern, wie wir vorhin definiert haben, durchaus wahrscheinlich. Ja,
lass die größer sein, lass sie kleiner sein, lass sie fett dünn, lass sie drei Augen haben.
Ja.
Das sind alles nur Kleinigkeiten.
Nee, ich meine Parameter der Umwelt. Ja, also dass die Erde oder der Planet in einem habitablen Raum haben muss. Die ganzen Parameter, die du vorhin aufgeführt hast.
Meine ich doch, weniger Gravitation, vielleicht werden sie größer, mehr Gravitation, vielleicht sind sie kleiner. Aber dass sie vielleicht im Endeffekt uns ähnlich sind. Überhaupt eine gewisse. Vielleicht kommt irgendwann eine Stufe in der Evolution, wo es wieder egal ist, wie wir aussehen. Wo du einfach nur noch ein Klumpen Matsch sein kannst, weil die Technik da ist. Aber um das zu erreichen, musst du vielleicht uns ähnlich sein.
Hast du gerade mega geil gesagt, Andi?
Ja, ich fände es mega geil, irgendein scheiß Clipper zu sein. Und
du bist nicht weit weg davon, Alter.
Ja. Ich finde dieses Thema konvergente oder es wird auch manchmal analoge Evolution mega spannend. Es gibt Beispiele hier auf unserem Planeten dafür, wo unterschiedliche Spezies, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, die ein komplett anderer Stamm sind, fast gleiche Problemlösungen für eine Herausforderung gefunden haben. Zum Beispiel Haie und Delfine. Das eine sind Fische, Haie, das andere sind Delfine. Säugetiere. Also die haben wirklich nichts miteinander zu tun, über Millionen, Milliarden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Tierstämme. Ja, also wenn du irgendwas finden willst, wenn du irgendeinen gemeinsamen Vorfahr von denen finden willst, musst du so weit zurückgehen, dass du wirklich bei so einem matschigen Glibber bist. Und die haben beide für die schnelle Fortbewegung durchs Wasser diese stromlinienförmige Bewegung entwickelt. Mit den Flossen und mit dieser Form. Haie und Delfine, die sehen mega ähnlich aus. Das sind zwei völlig andere Lebewesen. Oder so einfache Dinge wie Herzen, Augen, segmentierte Gliedmaßen.
Das hat halt fast jeder in Anführungsstrichen. Ne?
Wir Menschen haben ja auch segmentierte Gliedmaßen. Hand, Unterarm, Oberarm. Und das haben eigentlich super viele Spezies unabhängig voneinander entwickelt. Beine zum Beispiel. Die meisten Tiere mit Innenskelett haben 4 Gliedmaßen. Insekten mit Exoskelett brauchen ein paar mehr. Die haben oft mehrere Beine, weil sie so ein bisschen sperriger sind und ein bisschen instabil. Aber die effizienteste Art von Gliedmaßen sind 4. Säugetiere mit mehr als 4 Gliedmaßen, das wurde in Simulationen schon gezeigt, haben ein Riesenproblem. Weil Gliedmaßen kosten Energie und sind anfällig für Verletzungen. Ein Mensch mit 6 Gliedmaßen hätte wahrscheinlich einen deutlichen Nachteil.
Ist ein interessanter Punkt.
Weil es kostet halt auch viel Energie, diese
Was
ganzen.
Was ist da drin?
Stichwort Flügel. Vögel, Fledermäuse oder auch Pterosaurier, also die Flugsaurier, sind 3 völlig unterschiedliche biologische Stämme. Wenn du die aber nebeneinander legst, die Flügel sehen fast gleich aus. Also die haben die gleiche Problemlösung gefunden, um sich durch die Luft zu bewegen. Schnäbel, diese papageiartigen Schnäbel, die wurden von Papageien entwickelt, von vielen Meeresschildkröten und auch von Kopffüßern, also Kraken und Tintenfischen. Auch völlig unterschiedliche Spezies, die unabhängig voneinander sich entwickelt haben.
Ja.
Was soll ich dazu sagen?
Auf der Erde trifft das alles zu, aber wenn du jetzt auf einen komplett anderen Planeten triffst, ist die Frage, ob dieselben Kriterien auch auf das Lebewesen zutreffen würden.
Natürlich.
Also es kann sein, dass die optimale Lösung auf einem anderen Planeten komplett anders aussieht als hier auf der Erde.
Ich könnte mir vorstellen, dass du ähnlich wie bei uns einfach eine unfassbar große Variation vorfinden würdest und Haufen Sachen, die es bei uns auch gibt.
Ja, klar.
Vielleicht findest du auch echt mal was Neues, vielleicht findest du echt mal was es hier einfach nicht gibt, kann ja sein. Aber ich glaube, dass viele Sachen dort auch geben wird. Die werden Beine haben, die werden Schnabel haben, die werden Augen haben, die werden keine Ahnung was haben.
Was ich richtig geil fände, wären irgendwelche Lebensformen, die auf Symbiose basieren oder ähnliches, ja. Wo sich 2 unterschiedliche Spezies verschmelzen, um eine dritte Spezies zu bilden.
Das haben wir ja. Ja gut, eine dritte Spezies haben wir eigentlich nicht ganz, oder? Wir haben ja doch diesen Pilz, der Ameisen befällt und das die dann fernsteuert. Das ist auch eine Art
Parasit,
Symbiose.
Das ist ein Parasit.
Ja, okay. Ist eine Symbiose, aber nicht, um sich fortzupflanzen.
Nee, das ist keine Symbiose, das ist ein Parasit.
Okay.
Also Symbiose bedeutet, dass beide Lebensformen voneinander profitieren. Und wenn du nur.
Haben wir sowas gar nicht?
Doch, es gibt auch symbiotische Beziehungen auf der Erde. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gerade kein Beispiel bei der Hand, aber es gibt es auf jeden Fall.
Ja, aber die können wahrscheinlich auch für sich existieren, ja? In der Symbiose werden sie wahrscheinlich optimiert.
Es gibt.
Sobald sie sich fortpflanzen, machen sie zusammen eine Spezies aus.
Es gibt zum Beispiel Vögel, die. Wie heißen die Viecher, die im Sumpf leben? Ah, fuck, mit den Schuppen.
Deine Mama.
Ey, willst du mich verarschen? Jetzt fällt mir der Name von diesem Tier nicht ein. Schuppen, Sumpf.
Reptil.
Ja, nicht Alligator, sondern...
Krokodil.
Alter! Mir ist Krokodil nicht eingefallen. Es gibt diese Vögel, die Krokodilen ins Maul fliegen und denen Fleischfreste aus dem Zahn picken. Das ist eine symbiotische Beziehung. Denn die Vögel kriegen was zu futtern und die Schildkröten. Ey, fuck you in the ass. Wie heißen sie nochmal?
Krokodile.
Und die Krokodile kriegen die Zähne gereinigt.
Ja, aber ich meine ganz andere.
Du meinst, so eine Star Trek-Scheiße mit dem Drill. Sowas,
sobald du eine Symbiose, zur Fortpflanzung hast, gehören sie zur gleichen Spezies und sind keine Symbiose mehr.
Ja, aber der Krokodil braucht den Vogel nicht, um sich fortzupflanzen.
Ja, manche, aber sobald du... Also eine
schöne Zähne locken Weibchen an.
Ich bin kein Biologe, aber ich behaupte, sobald du dich zusammen fortpflanzt, gehörst du irgendwie zu einer gleichen Spezies oder zu einer gleichen Gruppe von Spezies. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon klar. Aber ich glaube, diese spezielle Konstellation wüsste ich nicht, dass es die auf der Erde gibt.
Also, ja, weil das von der Definition her schon gar nicht existiert.
Unser aller...
Ja, bei uns nicht. Ja, das ist die Frage. Das ist
ja,
das,
aber sobald du was findest, was sich zusammen fortpflanzt, sagst du, alles klar. Du müsstest ja dann echt sagen, okay, wir haben die DNA verglichen und die stammen nicht mal vom... Aber das kann ja nicht sein, wenn sie sich zusammen... Das kann
okay, nicht sein. Nehmen wir klassisches Beispiel Star Trek, Deep Space Nine. Ja, die, heißt sie? Die Trill. Sowas zum Beispiel.
Was ist mit Blümchen und Bienchen? Die Bienchen pflanzen sich damit nicht fort, aber die Bienchen helfen, um dass die Blümchen
ja,
sich
helfen.
Fortpflanzen.
Ja, sie helfen.
Aber das wäre doch sowas.
Ja, das ist ein super Beispiel von Farben.
In der Sekunde, wo du geteilte DNA hast, ist es keine Symbiose mehr, sondern es ist eine Spezies.
Das ist ein mega gutes Beispiel. Die Pflanzen brauchen die Insekten, um sich zu vermehren. Viele Pflanzen brauchen das.
Ja.
Beide haben was davon und die einen vermehren sich davon.
Oder zum Beispiel, dass die Pflanzen dass Pflanzen wohlschmeckende Früchte haben, das machen die ja nicht zum Spaß, sondern das machen die, damit die Tiere die Früchte fressen und in ihrer Scheiße die Samen dann irgendwo anders hintragen.
Ja, aber es trifft nicht ganz die Definition von Symbiose,
doch,
die ich im Kopf habe.
Aber das ist eine symbiotische Beziehung.
Definition von Symbiose hebt sich selber wieder auf, weil es dann keine mehr ist, weil dann ist einfach eine Spezies,
die
geteilte DNA hat und dann ist es eine Spezies.
Du, Andi, du hast gerade einfach nur
du
eine mega...
Putz im Hirn,
du willst einfach nur die Trill aus Star Trek sehen.
Ja,
genau. Du willst nur dieses eine Wesen sehen.
Also, leck mich am Arsch, jetzt ist es raus. Nein, ich will die Borg sehen.
Was waren die Trill?
Eine Symbiose aus Technologie und einer humanoiden Spezies.
Waren die Trill noch frisch noch kurz auf?
Bei den Trill, Jadzia Dax zum Beispiel, das ist ja so ein komischer Wurm, den du in den Bauch kriegst und der dir die Erinnerungen und Erfahrungen der vorigen
Moment,
Wirte gibt.
Wie pflanzt sich der Wurm fort und wie pflanzen sich die Wirte fort? Das sind zwei verschiedene Spezies.
Ja, genau, siehst du?
Da hast du keine Fortpflanzung.
Ganz genau, weil die Würmer müssen sich, die werden in extra Zuchtbecken auf Trill fortgepflanzt, ne?
Du hast auch keine identische DNA mit Frauen. Glaube ich nicht, dass es identisch ist. Aber wir sind die gleiche Spezies. In der Sekunde, in der du DNA teilst, um dich fortzupflanzen, ich sag's jetzt mal ganz leger, bist du die gleiche
Spezies.
Okay,
dann Borg, kybernetische Symbiose.
Ich weiß nicht, ob man das als Symbiose bezeichnet. Das sind Geräte, das sind Maschinen, das sind Cyborgs.
Ja, und vorhin hat man definiert, dass auch Maschinen Lebewesen sein können.
Haben wir jetzt beschlossen.
Das wäre aber nur dann richtig, wenn die Königin auch eine reine Maschine wäre. Dann würde ich gelten lassen. Aber die Königin ist es nicht.
Scheiß mal auf die Königin, ja.
Nur dann hättest du echt Symbiose zwischen einem Lebewesen, der Maschine und dem anderen.
Die Maschinen, die Borg bei Star Trek benutzen, das sind ja keine, die haben ja keinen eigenen Willen, sondern das sind nur Werkzeuge.
Ja, okay, das ist
Also der Borg, der sich das Vinculum einpflanzt, der macht das ja nicht, weil das Vinculum das so will, sondern das Vinculum ist für den wie ein Schraubstock, den er benutzt.
Ja, aber genauso kannst du auch sagen, für die Biene ist die Pflanze scheißegal, die er gerade bestäubt. Verstehst du? Für die Biene ist die Blume auch nur irgendein scheiß Werkzeug,
okay,
wo
rein mathematisch Nektar betrachtet, du hast jetzt eine Spezies, die sich tatsächlich, also zwei verschiedene Spezies, die eine Symbiose haben, wie du sie nennst, und die pflanzen sich zusammen fort. Dann kommt was Drittes bei raus. Es kann weder das eine oder das andere sein. Sonst hast du keine Symbiose mehr. Wie willst du das aufrechterhalten?
Es geht nicht. Es gibt zum Beispiel auch die, neben der konvergenten Evolution, gibt es auch die parallele Evolution. Es gibt Pflanzen, die ihre Form so angepasst haben, dass bestimmte Insekten und Tierarten ihre Mäuler besser in sie reinschieben können. Und andererseits haben zum Beispiel die Kiwi ihre Schnauze so angepasst, dass sie besser in diese Pflanzen reinpassen. Also diese Pflanzen und die Tiere haben sich aneinander angepasst.
Ja.
Sicker Shit.
Absolut.
Und unser aller Lieblingsopa, Harald Lesch, the one and only, ja, durch dessen Sendung Alpha Centauri, wir alle...
Ich fülle jetzt Bullshit-Bingo ein. Immer wenn du Harald Lesch sagst, trinken wir einen Schnaps.
Also dessen Show Alpha Centauri, die nicht nur seine Medienkarriere startete, sondern auch für uns die Initialzündung unseres Nerdtums praktisch war. Und Harald Lesch hat schon damals in seiner ersten Show diesen Spruch geprägt: Der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Könnt ihr euch erinnern? Also damit wollte er genau das ausdrücken. Der
Warte. Nein, gefähr.
So fangen wir gerade erst an.
Ach, komm, alter
Zigeuner.
Ich will nur einen halben. Ich will dir doch ein gutes tun, Farb. Ich will dir doch nur
was
Gutes tun.
Was ein Zigeuner, du. Das ist ja unglaublich.
Jetzt wird man hier schon angekranzt,
wenn man jemanden mehr einschenkt als sich selbst. Ne?
Vor allem rassistische Äußerungen hier. Zigeuner sind auch nur Menschen.
Ja, uns.
Prost.
Aber gehör ich doch zum Zigeuner.
Bin ich nicht, halt die Schnauze.
So.
Ah, das zweite ist schon wesentlich angenehmer. Ne?
Wir waren vorhin im Supermarkt unserer Wahl und haben eingekauft für diese Podcast-Session und haben festgestellt, dass der Konsum von süddeutschem Kirschwässerle mittlerweile schon zur Tradition geworden ist bei uns. Was trinken wir da für eine Scheiße?
Leber.
Schwarzwaldhof, Schwarzwälder Kirschwasser, das ist so die Billigpisse, ne?
Boah, übel.
Genau, Harald Lesch. Der Außerirdische ist auch nur... Oh, jetzt füllt er wieder nach, ey.
Nee, Mann.
Bullshit-Bingo.
Oh. Du Arsch, Mann. Meine Leber.
Ja, mit dem Glas.
Ey, aber mir ein klein...
Ja.
Also
bedank dich bei Fred.
Ich sag's nicht mehr.
Fred kriegt einen ganzen.
Ich nenne ihn nur noch ihn. Er. Er hat es gesagt.
Er, der da ist.
Der Außerirdische ist auch nur ein Mensch.
Okay, wir trinken jetzt aber nicht sofort.
Ja.
Okay, folgendes.
Reiß dich zusammen.
Ja.
Reiß dich zusammen.
Folgendes.
Hängt schon aber auf deinem Bildschirm.
Folgendes. Wir gehen in unserer Naturwissenschaft, in unserer Logik davon aus, dass die Naturgesetze, wie wir sie kennen, im gesamten Universum die gleichen sind. Wir haben überall im Universum die gleiche Gravitation wie hier, die gleichen Naturgesetze, Masse, ne, etc.
Du meinst Gravitationskonstante, oder?
Ja, alles.
Nein, Gravitationsgesetze.
Also die grundlegenden Naturgesetze, wie wir sie kennen, die müssen im gesamten Universum die gleichen sein wie hier. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre praktisch alles, was wir glauben würden zu wissen über die Welt, für den Arsch.
Und es würde sich ein ganz krasses Problem ergeben. Angenommen, wir haben hier irgendeine gewisse Naturkonstante X. Und drüben ist plus 3. Wenn du 40 Lichtjahre, jetzt mal ganz blöd, was viel zu nah ist, aber sagen wir mal, 40 Lichtjahre weiterfliegst, verändert sie sich ganz minimal. Wie kann das sein? Wo passiert es? Passiert es langsam? Passiert es diskret, also auf einen Schlag? Und es müsste Auswirkungen haben, dass allzu spät auf der Grenze dürfte zum Teil nicht mal was existieren, je nachdem, welche Konstante es ist. Also wir können uns das einfach nicht vorstellen, dass es nicht der Fall ist. Du kommst, also wenn du davon ausgehst, es wäre der Fall, kommst du in Konzepte rein oder in Überlegungen.
Ja. Fab, du bist ja Diplom-Mathematiker.
Ja, war ich mal.
Habt ihr euch im Studium auch mit so einem Scheiß beschäftigt?
Mein Nebenfach war erst Physik und dann Kybernetik, also ja, also wirklich rudimentär. Also, und ich hatte halt Differentialgeometrie, worauf zum Beispiel Relativitätstheorie in Anführungsstrichen aufgebaut ist, was sie benutzt, sag ich mal, also Krümmung von Raum, bla bla bla. Also mathematisch betrachtet kann ich es leicht nachvollziehen, was die Physiker da treiben.
Ja.
Physikalisch betrachtet nicht. Ich habe es versucht. Ich habe mich auch mal in Quantenphysik-Vorlesung reingesetzt. Wenn du den Background nicht hast und es nicht voll durchziehst, hast du keine Chance. Ja. Also ich bin kein Physiker.
Also
mein Physikwissen, was ich hier von mir lasse, ist absolut Stammtisch.
Also wir gehen sehr stark davon aus, dass die Naturgesetze, wie wir sie kennen, überall gelten. Und das bedeutet, so sagt er, Der Außerirdische muss auf seinem Planeten die gleichen Probleme lösen wie wir. Und das bedeutet, dass er, da sind wir auch wieder beim Thema konvergente Evolution, die gleichen Problemlösungsansätze wie wir vermutlich entwickelt. Der Außerirdische muss Sensoren haben, die die Außenwelt wahrnehmen. Optische Organe, Augen. Er muss die Außenwelt chemisch wahrnehmen, unser Geruchs- und Schmecksinn. Er muss sie physikalisch wahrnehmen, Tastsinn. Ja, er muss sich fortbewegen. Er braucht irgendeine Art von Fortpflanzungsorgan, Beine. Die Beine sind vermutlich unten. Es würde keinen Sinn machen, die Beine oben zu tragen.
Was wäre, wenn es ein Lebewesen gäbe, das ein Beamorgan hätte, um sich irgendwo hin zu beamen?
Die schiere Energie, die es dafür bräuchte.
Ja, jetzt mal rein theoretisch gesprochen.
Dann würde ich ausrasten.
Du hast gefragt, was dann wäre. Ich würde ausrasten.
Das wäre ein Brutalo-Viech, was weiß ich, ein Lebewesen, das 50 Tonnen wiegt von mir aus, um diese Scheißenergie, das eine halbe Sonne verzehren muss. Aber dann kann es sich von A nach B beamen.
Gut, also wir reden über Magie.
Nein.
Das ist doch Bullshit, Alter.
Das ist echt Bullshit.
Leute.
Das ist echt
eure
Bullshit.
Eure Fantasie. Mann.
Ich habe keine Fantasie. Ich bin
das ist Bullshit, Alter.
Bullshit, das habe ich gar nicht gesagt.
Ja. Das außerirdische Lebewesen wird genau wie wir eine zentrale Prozessoreinheit tragen, also ein Gehirn. Das wird es vermutlich nicht an den Füßen tragen, denn das ist gefährlich, sondern das Gehirn wird vermutlich möglichst weit weg von der Gefahrenquelle Boden weggehalten werden. Also der Kopf wird vermutlich auch eher im oberen Teil des
Aber
Körpers sein.
Aber das könnte
sein.
Man sich schon vielleicht jetzt kann ich nicht mal schwätzen. Dezentralisiert vorstellen im Gehirn.
Du meinst wie bei Insekten?
Also mehrere Parts des Gehirns verteilt auf andere Stellen. Also je nachdem, was wichtiger ist und was nicht.
Ich bin, also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir, glaube ich, sicher, dass ein Astrobiologe dir relativ schlüssig erklären könnte, wieso dezentrale Prozessoreinheiten, sprich wie bei Insekten, nicht zu höherer Intelligenz fähig sind, aber keine Ahnung, ist gerade nur Spekulation.
Ich glaube, das ist schwierig, weil das ist absolut ineffizient.
Also Moment, wenn wir von fremdem Leben reden, reden wir die ganze Zeit von Intelligentem oder einfach nur von Leben?
Ja, also wir reden jetzt nicht über irgendwelchen Mikroben, die in der Pfütze dümpeln, sondern wir reden schon über halbwegs intelligentes Leben, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Okay, ja. Also ein bisschen klüger wie du.
Das ist okay. Nicht nur ein bisschen, sondern enorm.
Okay, ja, dann.
Also, ich glaube, und da bin ich nicht alleine, dass humanoide Aliens oder Aliens, die Tieren, die wir hier kennen, ähneln, absolut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich sind.
Ich sag's nochmal. Da das Einzige, was wir in unsere Wahrscheinlichkeitsgleichung eintragen können, wir und unser Planet sind, ist es sogar am wahrscheinlichsten, dass... Überleg mal, welche Variationen du hier hast. Allein, wenn du ins Meer gehst, du hast Variationen, du findest dort Monster, wenn du das siehst. Boah, ne? Ich wette, egal wo du hinfliegst, du findest was und ich könnte mir vorstellen, dass du viele Teile... Vergleich könnte es mit dem, was wir hier haben. Nicht nur wir jetzt uns, sondern keine Ahnung. Krankeste Meereslebewesen.
Ja.
Bei uns ist die Variation schon so groß, so unfassbar groß, dass es sehr unwahrscheinlich wäre, dass du auf einem anderen Planeten nicht was Ähnliches findest.
Weil wir gerade über Meereslebewesen gesprochen haben und über den Fisch und über Wasser und so weiter. Wir haben es vorhin schon angeteased, was er gesagt hat. Der Fisch-Alien entwickelt Hochenergie. Technologie nur einmal, weil er dann einen Stromschlag kriegt. Wissenschaftler halten die Entwicklung höherer Zivilisationen auf Wasserwelten, also unter Wasser, für sehr unwahrscheinlich. Denn viele, viele Entwicklungen, die wir für unsere Zivilisation brauchen, basieren auf Feuer oder Elektrizität. Und es kann natürlich primitive Intelligenz unter Wasser geben. Haben wir heute schon die Krake. Zum Beispiel die Krake gehört zu den intelligentesten Lebewesen, die wir kennen, die komplexe Probleme lösen kann unter Wasser. Es Metalle unter Wasser zu schmelzen, ist aber schlicht unmöglich, nach allem, was wir heute wissen. Und auch Elektrizität zu erforschen unter Wasser ist nicht möglich.
Das Einzige, was ich mir gefallen lasse, ist so ein Unterwasser-Debattierclub.
die alle die Megaphilosophen sind, aber und vielleicht sogar verstanden haben, dass sie, wenn sie das nicht wären, was anderes machen könnten, aber sie wissen nicht, was es ist, weil also, sie keine Grundlagenforschung haben.
Und Unterwasser-Elektrizität zu erforschen, ist nach heutigem Stand des Wissens einfach unmöglich, weil du ständig von einem dichten Medium umgeben bist, das es enorm gut leitet.
Wo kriegst du überhaupt die Metalle oder irgendwas her, um das mal zu mal drauf zu kommen?
Wie willst du unter Wasser Metalle
schmelzen? Hast du nicht mal einen Blitz gesehen? Oder vielleicht mal beim Hochschwimmen kurz, aber...
Wie willst du unter Wasser Metalle schmelzen? Geht nicht. Nee. Schwierig. Schwierig, popierig. Tja.
Ich würde gerne anmerken, dass ich es cool finde, dass wir alle schon ziemlich blau sind. Ich merke es richtig.
Leute, die Show geht noch nicht mal eine verfickte Stunde.
Junge. Und wir haben noch kein Wort über das echte Thema geschwätzt.
Können wir jetzt mal dieses langweilige, humanoide Scheißdreck-Thema verlassen?
Ihr wollt sicke Aliens haben?
Also mach.
Ich will sicke Aliens haben?
Alles klar. Mit Beamorganen.
Alles klar, dann geht's jetzt los. Und zwar haben wir ja schon eine Reihe Exoplaneten entwickelt.
Was?
Und entwickelt.
Was machst du? Als nächstes gesehen, tun wir sie terraformen, hä?
Entdeckt.
Was machst du deiner Freizeit?
Entdeckt. Könnte ich mal ein neues Bier haben? Wir haben schon eine Menge Exoplaneten entdeckt. Und wir können mal durchgehen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Möglichkeit 1. Wir befinden uns auf einem sehr kalten Planeten. Was glaubt ihr, wie würde sich eine außerirdische Spezies entwickeln, wenn wir auf einem Planeten wären, wie zum Beispiel dem Saturnmond Titan, wo wir Temperaturen von unter 100, minus 100 Grad haben?
Ja, war der Titan nicht der mit dem eventuellen unterirdischen Meer?
Ja.
Auf Deutsch, wenn, dann wahrscheinlich nur unterirdisch. Nur unterirdisch.
Aber stell dir mal vor, wir haben die Voraussetzung, dass es sehr, sehr, sehr kalt ist. Wir reden hier von unter 100 Grad.
Mhm. Fell wie unter 100 Grad?
Ja, wir reden hier von unter 100 Grad.
Unter 100 minus.
Sorry, ja genau, minus. Unter 100 Grad minus.
Theoretisch kristalline Wesen.
Also wir haben auf solchen kalten Planeten ein massives Problem. Wasser existiert, wenn dann nur gefroren. Wasser ist ein absolut zentraler Bestandteil des Lebens.
Auf der Erde.
Oder Methan.
Leben,
oder Methan.
Ja, ganz genau. Leben braucht auf jeden Fall, so wie wir heute wissen, das sage ich wahnsinnig oft in der Folge, aber das ist halt auch wichtig, so wie wir heute wissen, braucht Leben eine Art wässriger Lösung. Alleine schon, um im Körper selbst Nährstoffe zu transportieren. Und es gibt die Überlegung, dass auf solchen sehr kalten Planeten, wie es Fab gerade gesagt hat, nicht Wasser, sondern Methan oder Ethan die wässrige Lösung sein könnten, mit denen solche Wesen existieren. Denn die sind bei solchen Temperaturen im flüssigen Zustand. Es wäre denkbar, dass der Stoffwechsel der Aliens auf Methan oder Ethan basiert. Jetzt ist es so, dass das habe ich heute gelesen, das ist super kranker Scheiß, die Oberflächenspannung von Methan und Ethan ist sehr viel geringer als die von Wasser. Und das bedeutet, so Astrobiologen, dass einzelne Zellen sehr viel größer werden könnten. Ich habe hier ein Zitat vom Astrobiologen Dirk Schulze-Makuch von der Washington State University. Er sagt, ich stelle mir deshalb felsbrockengroße Mikroben vor, die auf einem solchen Planeten über die Oberfläche kriechen und Kohlenwasserstoffe aufsaugen. Also so große Amöben. Boah. Ultra fies.
Geiler Scheiß. Das ist mega.
Boah. Ich weiß noch, bei Master of Orion, bei dem Computerspiel, musste man ständig gegen Weltraumamöben kämpfen. Also auf diesem Planeten könnten echt so riesige, so faustgroße Einzeller existieren.
Alter.
Könnten die sich dann in der Evolution auch weiterentwickeln zu höheren Lebewesen?
Wie groß wäre dann ein Mehrzeller?
Ja, das ist eine gute Frage.
Überlege mal, wie viele Zellen wir haben.
Ja.
Titan ist nicht mal ansatzweise so groß wie die Erde, soweit ich weiß.
Ja. Vielleicht gibt es dann auch irgend so eine perverse Scheiße, wie dass der halbe Kontinent ein Lebewesen ist. So ein riesiges, fettes, zellulares Etwas.
Ich könnte mir auch so Scheiße vorstellen, wie gerade so unterirdisches Meer. Und du hast vielleicht, keine Ahnung, so eine Art Methan... vielleicht ist das Bullshit. So Methanpfützen, Methanmeere, die im Wasser schwimmen.
Ja.
Und dass sich dort Einzeller, Mikroben, irgend so eine Scheiße ansiedeln. Aber dadurch eine Art Schwarmintelligenz bilden.
Mhm.
Sich bewegen können, Sachen vielleicht sogar bewegen können, so weil es einfach sein muss, keine Ahnung, da ist ein Fels, der muss weg, weil da drunter ist ein weiteres Methanmeer, dass du so eine Art Schwarmintelligenz dadurch bekommst. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen. Vielleicht ist es auch absoluter
Bullshit. Also es ist ja auch so, dass chemische Prozesse, also praktisch alles, worauf wir basieren, sich mit schwankender Temperatur unterschiedlich schnell ereignen. Auf kalten Planeten würde das Leben höchstwahrscheinlich mit unserem, also von unserer Warte aus, in Zeitlupe passieren. Also alles würde unfassbar langsam vorangehen. In der Podcast-Folge mit dem High-Alarm-Podcast, bei unserem Crossover mit dem High-Alarm-Podcast, hat uns Tobi was erzählt über den Grönlandhai, über so einen Eishai, mhm, der unter dem Eis lebt und bei dem sich der Stoffwechsel in Zeitlupe vollzieht, der mehrere hundert Jahre alt werden kann, weil alles da unten in Zeitlupe passiert.
Geiler Scheiß. Ja, warum nicht? Warum nicht?
Es ist echt schwer, sich da Ideen aus dem Stift zu ziehen, ne?
Ja.
Weil während ich meine Idee vortrage, fällt mir schon wieder auf, nee, das kann nicht sein, weil das Problem
ist halt, dass uns auch die praktische Erfahrung hier auf der Erde fehlt.
Na, jein.
Also wir kennen Lebewesen, die in großer Kälte existieren, aber wir reden hier von minus 20, minus 30, minus 50
Grad. Wir kennen auch Lebewesen, die an der Arktis in irgendwelchen Methanpfützen existieren. Daher kommt ja überhaupt erst diese Idee.
Ja. Ja, ja.
Also wir haben hier Lebewesen, die sich rein von Methan
ernähren.
Ja,
aber die basieren nicht auf Methan.
Nein, nein.
Die basieren wie wir auf Kohlenstoff, aber ernähren sich von Methan. Aber das sind halt auch nur Mikroorganismen.
Ja, ja.
Da sind wir halt echt weit davon entfernt, über irgendwelche Lebewesen zu sprechen, die Podcasts ins Weltall senden.
Ja. Aber wenn du noch überlegst, aus was bestehen normalerweise Atmosphären von Planeten? Entweder Staub, Dreck, keine Ahnung, irgendwelche Giftstoffe für uns, was auch Sauerstoff sein kann. Also aus was bestehen die meisten Atmosphären von Planeten? Und da musst du dir schon überlegen, okay, was kann man da atmen? Wie kann man da überhaupt aussehen? Kann sowas leben? Kann ein Leben? Zersetzt sowas vielleicht alles, woraus wir glauben, was Leben bestehen könnte, wie Methan, Kohlenstoff, Silizium? Wenn das schon zersetzt und zerstört, dann wird es für uns schon sehr unwahrscheinlich, dass dort Leben existiert und so weiter und so weiter.
Ja.
Also die Möglichkeiten engen sich dann schon ein. Je größer etwas sein soll, je komplexer etwas sein soll, da engen sich die Möglichkeiten schon ein.
Ja, also wenn wir von komplexen Leben reden, dann auf jeden Fall. Ja.
Was ja schon eine Maus ist, ne?
Ja.
Aber irgendwelche abgefuckten Pilzsporen oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass die in den abgefucktesten Orten der Welt oder im Universum existieren.
Hey, ja.
So ganze Pollen, teilweise auch sogar im Weltraum.
So richtiger Bakterienschleim, der sich über Methanpfützen an...
Vor 50 Jahren noch war unsere Vorstellung davon, wie außerirdisches Leben aussehen könnte, extrem eingeengt. Mittlerweile haben wir so viele kranke Lebensformen auf unserem eigenen Planeten gefunden, extremophile, die in den krankesten Orten existieren, dass wir da echt vorsichtig geworden sind. Es wurden tatsächlich im havarierten Reaktor von Tschernobyl Pilze gefunden, die direkt dort im Reaktor bei heftigster Gammastrahlung gedeihen.
Ja, die fahren voll drauf ab.
So ein Krempel immer, aber du findest...
So ein Krempel immer?
Aber komischerweise findest du nie irgendwas, was das Auto fährt. Ja. Oder ein Handy hat. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, die haben auch keine Chance, weil die menschliche Spezies so dominant ist.
Ich sage jetzt mal auf Low-Level, ne? Ist ja Definitionssache, aber auf der Ebene, wo es nicht intelligent wird oder nicht allzu komplex, in Anführungsstrichen, findest du immer was unter den kränkesten Voraussetzungen.
Aber ich muss sagen,
dass einem im Handy rumläuft, findest du eben nicht.
Ich muss sagen, ich habe schon viele verstrahlte Wesen am Steuer mit Handy gesehen. Ne?
Gut, jetzt haben wir über kalte Planeten geredet, jetzt sprechen wir über heiße Planeten. Zum Beispiel unsere Venus, der zweite Planet des Sonnensystems, ist, wie wir wissen, laut Definition noch in der habitablen Zone, aber durch diverse Faktoren hat sich da ein höllisches Klima entwickelt. Mehrere hundert Grad heiß, Wolken aus flüssiger Schwefelsäure, die den ganzen Tag runterregnen.
Das meine ich sowas.
Ja. Komplexes Leben ist auf der Oberfläche der Venus sehr unwahrscheinlich, denn es ist so heiß, dass sich molekulare Bindungen dort einfach nicht aufbauen lassen. Du kannst dort, also die chemischen Prozesse laufen dort so schnell ab, da wird alles abgefackelt, dass es für mehrzelliges Leben dort wirklich praktisch, nach unserem heutigen Wissen, da ist der Spruch wieder fast unmöglich, es sich zu entwickeln.
Also Thema erledigt.
Da schmilzt, da fackelt alles ab.
Was wir über Chemie wissen, ist halt, die Bindungen brechen auf. Das verbindet sich
jetzt
nicht.
Die Frage ist, was ist unterirdisch?
Komischerweise muss immer unsere Temperatur sein, ne?
Jetzt wird's spannend. Du meintest unterirdisch oder überirdisch. Komplexes Leben auf der Oberfläche unwahrscheinlich, aber ich habe eine geile Spekulation gelesen von ein paar Wissenschaftlern. Es könnte sein, dass sich auf der Venus oder bei ähnlichen Planeten Leben in den Wolken entwickelt. In rund 50 Kilometern Höhe in der Venus haben wir einen ähnlichen Luftdruck wie auf der Erde und wir haben tatsächlich relativ milde Temperaturen von 30 bis 70 Grad Celsius.
Okay, Moment mal, ist die Atmosphäre so dick, dass man nicht runterfällt?
Nee, du musst einfach leichter sein als die Atmosphäre.
Ja, also, ja, aber entwickel dich da mal.
Das ist das Problem.
Wir reden immer noch von irgendwelchen Einzellern oder so.
Es gibt in den Wolken der Venus sogar Wasser, allerdings gebunden in Schwefelsäure. Also es gibt halt keine Wassertröpfchen, die rumfliegen, aber es gibt dort Wasser als Teil von Schwefelsäure. Ja? Und wir kennen mittlerweile Mikroben, Extremophile, da sind wir wieder bei dem tollen Wort, die in ätzendsten Säuren überlegen. Und es wurden tatsächlich sogar schon in Wassertropfen in der Erdatmosphäre primitive Mikroben gefunden, die in den Wolken existieren.
Ja gut, aber haben die sich in den Wolken gebildet? Und wenn ja, was machen sie, wenn es regnet?
Das ist die Frage.
Oder sind sie einfach hochgeschwemmt worden?
Ja, das ist die Frage.
Also, da brauchst du echt, also ich behaupte jetzt mal, eine echt krass dicke Atmosphäre, dass du da oben auch bleiben kannst.
Da fände ich hochintelligente Regenwürmer unter der Erde viel geiler.
Also ich hab gelesen, dass sich manche Wissenschaftler mehrzähliges Leben tatsächlich vorstellen können in solchen Wolken, die dann das ist halt aber wirklich mega krasse Spekulation. Die müssten eine säurefeste Haut aus Polymeren haben, aus Makromolekülen. Die könnten vielleicht mit Hilfe von riesigen Segeln auf der Höhe bleiben. Also wir sprechen von so Vögeln mit riesigen Flügeln.
In welcher Größe?
Riesig müssten die wahrscheinlich sein.
Wie entwickelt sich sowas da oben bitte?
Das ist schwierig.
Und wenn du neugeboren bist und nur ein Fünftel so groß bist, was passiert dann?
Dass die Strahlung in der Höhe...
Halte ich dich 200 Jahre lang fest, bis du gewachsen bist?
Warum also nicht?
Es gibt, man muss halt auch mit der Strahlung zurechtkommen. Es gibt Mikroben, die harte Strahlung aushalten, wie gerade schon darüber gesprochen. In Tschernobyl im Reaktor hat man Pilze gefunden. Eventuell,
ich glaube, da habe ich mir einen Genitalpilz eingefangen.
Den habe ich dort liegen lassen.
Eventuell könnten diese Wesen eine spezielle Art von Photosynthese entwickelt haben, mit der sie harte Gammastrahlung stoffwechseln können.
Das ist alles wunderschön, aber bevor du mir nicht erklärst, wie die sich entwickelt haben, ist ziemlich scheiße.
Das ist echt heftiger Sci-Fi.
Wo ist die Theorie, wie sie sich entwickelt haben?
Ey, das ist Sci-Fi-Shit und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich das auch sehr unwahrscheinlich finde, weil du, ob da ein Einzeller überleben kann oder sich eine Fülle von Lebewesen entwickeln kann, aus der dann, also wir Menschen sind ja aus einer Fülle von Lebewesen entstanden. Also wir haben ja echt Tausende, Millionen von Vorfahren, von einem ganzen Biotop, von extrem vielen Spezies, aus denen das Beste in Anführungszeichen durch die Evolution überlebt hat. Da muss ja eine ganze Biosphäre entstehen, dass sich eine Zivilisation entwickeln kann und nicht nur ein paar scheiß Mikroben.
Und noch was fällt mir gerade ein, wir sind auch eine Symbiose. Wir tragen in uns eine unfassbare Anzahl an Bakterien.
Die Darmbakterien.
Die nur dafür da sind, dass wir leben und die auch von uns überleben.
Wie jeder Mensch trägt wie viel? Ich glaube fast 1 Kilo Darmbakterien mit sich rum.
Es ist nicht nur die Darmbakterien, dein kompletter Körper ist randvoll mit widerlichen, ekligen, kleinen Scheißzeug. Das ist echt, es ist wirklich krank. Du alleine, du denkst ja von dir immer als Einzahl, kannst nicht überleben. Du bist eine Symbiose aus ganz, ganz vielen Lebewesen.
Ja, ey, nimm jemandem seine Darmbakterien weg, der verreckt. Der überlebt höchstens nur einen Tag, der verreckt.
Aber lass uns nochmal auf die Venus zurückkommen. Ich fände die Theorie mit unterirdischen Lebewesen, braucht man Sonnenlicht für intelligentes Leben?
Weiß ich nicht.
Angenommen nicht.
Wir brauchen es.
Wir brauchen es, aber angenommen nicht, ja. Und es gäbe.
Ich glaube, es ist möglich ohne. Maulwurf braucht
also
kein Sonnenlicht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich komplexe Lebewesen entwickeln ohne den Einfluss von Strahlung.
Nackmull brauchst du nicht an. Du brauchst nicht an Sonnenlicht.
Du findest andere Energiequellen, ja.
Ja, dann überleg dir mal, irgendeine hochintelligente Rasse lebt unter der Erde auf der Venus.
Das wäre die Frage, wie intelligent wirst du da? Keine Ahnung.
Angenommen, die wären intelligent genug, um eine Zivilisation, eine Primitive aufzubauen, ja, also mit minimaler Technologie, vielleicht ein bisschen Bergbau oder so, weil es bietet sich
so
ein
kleiner Taschenrechner. Also es fällt mir jetzt kein Grund ein, warum eine unterirdische Zivilisation, die erstmal nur Tunnel gräbt und frisst und Würmer frisst, keine Ahnung, warum die nicht intelligent werden sollte. Also mir fällt jetzt kein Grund ein.
Ja. Die Frage ist, angenommen sowas existiert. Unter der Erde findest
du alles, was du brauchst.
Angenommen, es existiert sowas. Wie könntest du als Mensch das herausfinden? Das ist ja ultra schwer. Du musst ja erstmal Maschinen und Technologie entwickeln. Du machst erstmal die Hälfte
kaputt davon?
Ja, du musst erstmal gucken, dass du irgendwie auf dem Planeten überhaupt in die Atmosphäre reinkommst, ohne dass deine Gerätschaften bei der brutalen Strahlung und bei dem Schwefel und was weiß ich, was da alles durch die Gegend fliegt, nicht kaputt
also,
geht.
Also mein Gedanke ist gerade, wenn die keinerlei Wechselwirkungen mit der Atmosphäre haben, wird es schwierig, dir zu erkennen. Aber sobald du komplexe Maschinen entwickelst und Verbrennungsmotoren entwickelst, Metalle schmelzt und so weiter,
wegleiten.
Entstehen ja Abgase. Die und die musst du irgendwo hinhauen. Du musst so schädliche Abgase irgendwo hinhauen.
Klar, dann haust du die in die Atmosphäre, aber bei der fetten Schwefelschicht weiß ich nicht, ob du die überhaupt nachweisen könntest.
Ja. Sobald du da, in Anführungsstrichen entwickelte Intelligenz hättest, sobald die denken können und sie wissen, alles klar, da oben gibt's was, wir gehen aber nicht raus, weil sonst verrecken wir, dann geht die Neugier los. Neugier gehört zur Intelligenz dazu.
Ja.
Dann geht die Neugier los. Und das nächste, was du hast, sind Außenstationen. So wie wir Unterwasserstationen haben, die dann.
Baust du Maschinen, mit denen du dich auf der Oberfläche bewegen kannst.
Exakt.
Was ist, wenn denen ihr Körper so verletzlich ist, dass sie nicht an die Oberfläche können und denen fehlen einfach die Rohstoffe? Ja, aber dann bauen sie sich halt was. Was ist, wenn denen die Rohstoffe fehlen, um diese Hitze, die an der Oberfläche existiert, herzustellen?
Aber hey, das kann sein.
Unterirdisch findest du
alles, Mann. Ohne Scheiß. Es kann sein, dass von denen schon Maschinen und Autos und Sonden auf der Oberfläche der Venus rumfliegen, aber dass wir die nicht erkennen können. Also man stellt sich das so vor, dass wir alles wissen, was auf der Venus und auf dem Mars abgeht.
Bullshit.
Es ist sau schwierig, Informationen über die Oberfläche der Venus zu bekommen.
Absolut. Jetzt überleg dir mal, da hocken drei abgefuckte Siffer unter der Erde auf der Venus und machen die Kack- und Sachgeschichten Venus Edition.
Und sagen,
Spin-off!
Weißt du, wir wissen halt, was über unserer Erde ist, aber wir wissen, ab da kommt's Weltall, wir haben die Sonne gesehen, das war's. Mehr können wir nicht messen, weil wir noch nicht so weit sind.
Und die werden so abgefuckt, die wissen nicht mal, was an der Oberfläche ist.
Das mache ich aus denen ihrer Sicht. Na? Aus denen ihrer Sicht, ne?
Oh Mann, ey.
Ja.
Ja.
Möglich ist, in Anführungsstrichen, wenn ich noch einmal in Anführungsstrichen sage.
Jetzt geht dieses Thema endlich in eine Richtung, die mir gefällt. Ja, irgendeine abgefahrene Scheiße, nichts Humanoides oder ähnliches.
Können wir endlich mal einen Schnaps saufen?
Fred? Dein Zauberwort?
Ab jetzt sauf ich nur noch ein halbes. Ist mir echt.
Prost!
Lust. Zum Wohl.
So viel zum Thema.
Bah.
Erstmal ein voller
Trick. Erstmal Bier zum Hinterherspülen, ne?
Oh, Mann, du.
Gut, Leute. Gehen wir weiter zum nächsten Exoplaneten. Kommen wir.
Gibt's auch einen Sexoplaneten?
Zum nächsten Sexoplaneten.
Hentai Planet.
Wegen qualifizierten Äußerungen wie diesen liebe ich es, mit euch aufzunehmen.
Im Tentakelsystem.
Ja, lasst uns mal sprechen von sehr großen oder sehr massereichen Planeten, sprich High G. Also eine deutlich größere Gravitation, deutlich höhere Schwerkraft wie hier auf der Erde. Wenn wir einen Planeten haben, auf dem eine höhere Schwerkraft existiert, dann müssten diese Wesen, die sich dort entwickeln, das ausgleichen durch Kraft. Du musst deutlich kräftiger sein als wir, um dich auf einen Planeten mit 2, 3, vielleicht 4 oder mehr G zu bewegen. Ja? Super. Die Idee von Superman basiert ja zum Beispiel darauf, dass das Krypton, der Planet, ein High-G-Planet ist. Und wenn die hier auf die Erde herkommen, ist das für die alles Pussy-Scheiße.
Ja, ja, aber du musst immer daran denken, welche Energie. Also, wenn du jetzt wirklich Superman nimmst, allein was der am Tag fressen müsste, um die Energie aufzubringen.
Ja.
Wenn wir noch an den Energiehaltungssatz zusammen glauben, dann.
Ja. Um sich auf so einem High-G-Planeten zu bewegen, auch um das Blut durch den Körper zu pumpen, die Nährstoffe in deinem Körper zu bewegen, bräuchtest du deutlich mehr Kraft, als wir hier haben. Aber das ist ja alles vorstellbar.
Du musst da überlegen, die ganzen Nahrungsmittel, die müssten sich ja proportional ebenso an die Gravitation anpassen, wie dein Organismus. Ja,
also du brauchst nicht,
dass sie mehr Joule enthalten.
Auf diesem Planeten müssten sich halt enorm große Pizzas und Hotdogs entwickelt haben. Sehr große Mahlzeiten müssten sich dort entwickelt haben.
Da muss Fett an Bäumen wachsen, Mann.
Ja, also da müssten sich wirklich Brathähnchen enormer Größe entwickelt haben, um diese
was ist daran abwegig, ja, zu sagen, dass es Trauben, ja, gibt in Größe von Melonen? Ja, also irgendwelche Rebstöcke, die Meter hoch in den...
Nichts. Also sagen, wir kennen High-G-Food jetzt schon hier auf der Erde, siehe Burger King und Co. Also das ist nicht das Problem.
Also.
Ja.
Du musst aber immer dran denken, das ist alles Manufactured-Scheiße. Die Kacke muss sich erstmal natürlich entwickeln, dass der Rest
aber, ja, aber wenn aber sich denkbar. Lebewesen so natürlich entwickeln, dann muss das die Vegetation...
Ey, vielleicht aber auch zum Beispiel Sonne drauf knallen, damit die Pflanzen das auch erstmal umsetzen können.
Vielleicht sitzen gerade Aliens auf einem Low-G-Planeten, über die wir auch noch sprechen, und diskutieren über unseren Planeten als einen High-G-Planeten. Das ist alles relativ. Ja. Astrobiologen glauben, dass sich Wesen auf so einem Hochgravitationsplaneten vermutlich mit 4 oder mehr Beinen bewegen würden, weil auf so einem Planeten brauchst du die Gliedmaßen dann wieder, um dich aufrecht zu erhalten. Es könnte halt auch sein, dass die nicht so filigrane Beine haben wie wir, sondern dass die sich auf so säulenartigen, elefantenmäßigen Bollern...
Das wollte ich gerade sagen, keine Gelenke, also nicht wie eine Spinne, weil sonst hättest du ja wieder Hebelwirkung, die dich dreckig nach unten, ja, zieht und Energie verbrätet. Das heißt, die Beine müssen ja eigentlich direkt, sagen wir mal, also angenommen, ich würde jetzt auf dem Bauch liegen wie ein Wurm,
ja,
mit dem Gesicht nach unten, müssen sich die Beine ja direkt an meinem Bauch, ja, oder, befinden. Die, ja? Also wirklich, ja, orthogonal nach unten
im gehen. Im Zweifel irgendwelche Glibberwesen mit minimalem Skelett, ja?
Ja, ja, ja.
Die kriechend sich fortbewegen.
Auf solchen High-G-Planeten wäre die Verletzungsgefahr für biologische Einheiten auch enorm groß. Wenn du auf einem Planeten, der eine deutlich höhere Schwerkraft hat, umfällst oder stolperst, kannst du dir das Genick brechen. Deswegen könnte es sein, und das finde ich jetzt echt ekelhaft, dass sich dort bodennahe langgestreckte Lebewesen entwickeln könnten. Also die Aliens auf solchen High-G-Planeten könnten aussehen wie riesige Kellerasseln oder Tausendfüßler, so wurmartig, die sich nah am Boden bewegen.
Eine Schlange.
Eine Schlange zum Beispiel. Eine Schlange stolpert relativ selten.
Ich weiß nicht, was daran ekelhaft sein soll, aber ja.
Unterhalt dich mal mit so einer Weltraumassel.
Hi.
Boah, das wäre krank. Oh.
Ja. Das Gegenteil davon sind kleine oder massearme Planeten, die eine sehr kleine Schwerkraft haben. Ja. Auf solchen Planeten wären die Wesen vermutlich relativ zierlich und schmächtig. Also ähnlich den Grey Aliens, wie wir sie kennen, denn da brauchst du keine muskulöse Körperstatur. Da kannst du halt zu viel.
Aber es gibt ja auch die Theorie, dass du höher wachsen könntest.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Auf einem Planeten, wo die Schwerkraft gering ist, tendiert ja irgendwie alles so ein bisschen zu fliegen oder hoch zu springen. Ne? Und da könnte es sein, also bei Starship, im Roman Starship Troopers, nicht im Film, im Roman Starship Troopers, gibt es neben den Menschen, den Bugs, noch eine dritte Spezies, die sogenannten Skinnies, wie die da genannt werden. So hochgewachsene, dürre Viecher. Stichwort StarCraft Protoss. So hohe, dürre Viecher. Das könnte ich mir auf einem Low-G-Planeten vorstellen.
Ja, oder sie haben die gleiche Statur und nehmen die überschüssige Energie dafür, um ihr Intellekt voranzutreiben. Ich meine, es muss ja alles einen Zweck haben. Ich wachse ja nicht 3 Meter hoch, wenn es mir, ja, nichts,
aber,
bringt.
Aber wenn du auf einem Low-G-Planeten bist und alles so ein bisschen dazu tendiert, nach oben zu driften, dann wird auch dein Beutetier.
Ja, aber dann brauche ich doch weniger springen. Energie.
Guck mal, wir Menschen,
ich überschüssige Energie habe, muss ich ja jetzt nicht irgendwie 3 Meter hoch wachsen.
Wir Menschen haben uns als Raubtiere entwickelt, die Beute jagen. Und wenn du ein Raubtier bist auf einem Low-G-Planeten, dann springt alles super leicht vor dir weg. Das bedeutet, du musst eine große Reichweite haben. Du musst langgestreckt sein. Du musst mit deinen Armen eine große Reichweite haben, weil alles vor dir schnell flüchten kann.
Ja, aber ich kann doch mit meiner normalen Statur aufgrund der Low-G-Eigenschaften mich ja selber schon schneller und effektiver bewegen.
Vielleicht sind das dann auch so riesige Heuschrecken, die halt springen können wie Hulle, ne?
Ja. Also ich glaube, bei Low-G-Planeten hast du einen Energieüberschuss, der dazu beitragen könnte, dass du andere Systeme, wie beispielsweise Gehirn, mit mehr Energie versorgen kannst und dadurch eine schnellere, ja, Evolution hast.
Ah, Moment. Aber mit dieser Energieüberschuss, da wäre ich vorsichtig. Denn alle anderen Wesen auf diesem Planeten, alle Tiere und primitiven Lebensformen, hätten den gleichen Energieüberschuss und könnten sich daher schnell bewegen. Das heißt, du musst halt auch was anderes fangen und jagen können. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar, ja.
Also ein kleiner, fetter Zwerg auf einem Low-G-Planeten wäre allen anderen Lebewesen unterlegen. Also die Idee, auf einem Low-G-Planeten so einen langen, dürren Typen zu haben, die finde ich schon sehr plausibel. Ihr versucht gerade krankhaft, diese Theorie zu widerlegen, und das ist gut so.
Weiß nicht. Also, bloß weil du Low-G hast, spricht ja nichts dagegen, dass du dich ähnlich wie hier entwickelst. Es spricht ja nichts dagegen. Eher, dass du vielleicht wirklich größer wirst.
Ja.
Und auf dem Boden brauchst du dich schon dreimal nicht bewegen.
Ja. Auf einem Low-G-Planeten würde bodennah gar nichts passieren. Da würde alles fliegen und flattern und springen und durch die Gegend schweben.
Jein. Weißt du, wie? Wenn das alles macht, hast du als bodennaher Wichser vielleicht doch einen Vorteil. Ist immer so eine Sache, genauso wie hier, wir haben ja auch alles. Ja, wir sind nicht bodennah.
Wie wir das proportional für den High-G-Planeten gesehen haben, müssen wir diese Regel auch für den Low-G-Planeten anwenden.
Ja.
Ich glaube eher, dass einfach die Muskeln nicht so entwickelt werden wie hier, wenn
ja, du brauchst weniger Kraft, ja.
Genau, du brauchst weniger Kraft, und ich glaube nicht, du darfst da nicht von überschüssiger Energie sprechen, weil es ist ja nicht so, dass die gleiche Energie pro Einheit haben müssen wie wir, pro Lebenseinheit. Ich glaube einfach nur, dass einfach die Muskeln anders entwickelt werden, schwächer entwickelt werden.
Lebewesen entwickeln sich immer nach dem Sparsamkeitsprinzip. Du wendest nur so viel Energie auf, wie auch nötig ist. Und
weißt du, wenn du jetzt ein doppelt so großes Gehirn machst, brauchst du auch wieder so ein doppelt. Da brauchst du auch wieder mehr Energie.
Okay, also fassen wir zusammen, ist es egal, ob es Low-G oder High-G ist, die Entwicklung wäre ungefähr dieselbe wie auf Normal-G.
Bei High-G nicht, also je höher, in Relation gesehen.
Bei Hochgravitation hast du ja wirklich ein Problem, denn alles wird an den Boden gekettet.
Also wenn wir jetzt mal wirklich bei 8, 9G losgehen, dann wird es echt heftig, dann wird es richtig heftig. Wenn wir aber jetzt mal die Hälfte von uns nehmen, weil wir sind ja schon ziemlich weit unten auf dem Spektrum.
Ja.
Das wissen wir nicht.
Rein rechnerisch. Wir sind jetzt bei 9,81G.
Ja.
So. 9,81. Punkt.
Nein, 1G. 9,81 ist die. 9,81 ist die Gravitationsbeschleunigung. Aber also wir sind 1G. Bei 1G. Weil wir nehmen unsere Gravitation als Normalfall. Wir sind 1G.
Okay, und du weißt, also die Kraft, die das auswirkt, ist nicht so schlimm. So, und wenn du es runterdrückst, gibt es eine Grenze, nämlich, dass du im Weltall schwebst. Das ist die Grenze davon. Da ist nicht viel, aber nach oben ist echt noch viel, viel offen. Nimm einfach Monsterplaneten, Riesensonnen, wie heißt es nochmal? US Scutai heißt die, glaube ich. Die krasseste Sonne, die wir kennen, die ist so krank groß, dass alles zu spät, müssen wir nachher mal googeln. Die echten Werte sind, ich glaube, tausendfache unserer Sonne.
Ja gut,
Sonne
aber auf der
sowas.
Sonne, auf einer Sonne kann es kein Leben geben.
Ja, aber trotzdem, diese Massen hast du auch.
Ja.
So. Und deswegen, also wir sind sehr weit unten an der Nullgrenze einfach. Wir sind echt weit unten.
Das sei jetzt mal so dahingestellt. Ja.
Deswegen, also aus unserer Sicht, Low-G-Planeten, da ist nicht viel Luft. Nach oben ist aber verfickt viel Luft.
Ja, aber wenn wir von habitablen Zonen reden, da muss die Gravitation natürlich mit eingerechnet werden. Also,
ja, aber darum geht's ja gerade. Ab wann hört's auf, etc. Deswegen meine ich ja, nach oben können wir uns tot spekulieren, nach unten ist die Luft wenig.
Ja, wir könnten uns tot spekulieren, es würde nach oben hin auch irgendwo eine Deadline geben, wo es natürlich auch Planeten und was weiß ich oben drüber gibt, aber halt kein Leben mehr.
Neutrino-Sterne.
Es gibt nach oben definitiv eine Deadline, denn wenn ein Planet eine gewisse Masse übersteigt, wird er zum Gasriesen, weil alles so in sich reinfällt und weil er viel zu viele Asteroiden anzieht. Das ist ein zusätzlicher Parameter, den unsere Erde hat. Wir haben so heftige Typen wie den Saturn und den Jupiter in unserem Sternensystem, die durch ihre Masse die ganzen Asteroiden, die von außen kommen, abfangen. Ne? Wenn ein Planet zu groß wird, hast du ein Problem, weil er zum Magneten für Asteroiden und für andere Dinge wird.
Schau dir mal sowas an wie ein Pulsar, also so ein Neutronenstern. Der sich so unfassbar schnell dreht, das kannst du dir gar nicht vorstellen, riesengroß ist und sich unfassbar schnell, also wir reden hier von innerhalb von Sekunden mehrmals ein kompletter Planet, der einfach nur aus geballter Neutronenmasse.
Ja. Na gut, um so einen Stern wird es nach dem, was wir heute wissen, vermutlich kein Leben geben.
Nicht nur vermutlich, da kümmert sich die Zeit so dreckig, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Da krümmt die Zeit so dreckig. Und wenn es dort Leben gibt, dann haben wir echt nichts kapiert. Ja. Wenn es auf sowas Leben gibt, dann haben wir nichts verstanden. Dann
was glaubt ihr? Wären Außerirdische, egal ob humanoid oder nicht, verschüttet hier den Schnaps. Wären solche Außerirdische Raubtiere oder Pflanzenfresser?
Was ist das für eine dumme Frage? Alles, alles.
Ja, das, die Frage ist nicht so dumm, wie wir
die gleich. Die Frage ist, gibt's Pflanzen?
Tja, das ist die Frage, ne?
Also wenn wir von intelligentem reden sprechen, dann sprechen wir auch über komplexes Leben. Und komplexes Leben bedarf meines Erachtens auch einer komplexen Umwelt. Ja, und komplexe Umwelt schließt für mich Vegetation, Flora und Fauna und alles andere mit ein.
Um deine Frage zu beantworten, wir wissen heute bei allem Veganertum, das ich sogar unterstütze, obwohl ich keiner bin, aber ich kann es verstehen.
Alter, Mann.
Ich kann, hey, bei Star Trek sind alle Veganer. Ich kann es verstehen.
Nein, das, das da.
Das da?
Nein. Nein. Ja. Danke.
Aber es gab einen Punkt in unserer Evolution, an dem wir angefangen haben, Fleisch zu fressen, mehr Energie aufzunehmen, und das hat uns intelligent gemacht. Ja. Das hat unsere Hirne wachsen lassen, etc. Wir mussten Fleischfresser sein, um da anzukommen, wo wir sind. Ja. Das, um überhaupt sowas wie Ethik zu erfinden, dass daraus irgendwann vielleicht ein komplettes Veganertum entsteht, ist ein anderes Thema. Aber ohne diesen, ohne dass es jemals, also ohne dass wir jemals Fleisch gefressen haben hätten, wäre es nie so weit gekommen. Nur mal dazu, ich sage nicht, dass ich kein intelligentes Wesen aus reinem Fleischfressertum, aus reinem Pflanzenfressertum entwickeln könnte, aber also, nochmal, wir kennen ja nur uns und mein, bei uns war es so.
Mein Lieblingssatz heute: Astrobiologen vermuten, dass sich aus reinem Pflanzenfressertum vermutlich keine höhere Intelligenz entwickelt. Das Fleischfressertum könnte eine Voraussetzung für die Entwicklung von Intelligenz sein. Pflanzen, also Wesen, die sich hauptsächlich von Strahlung ernähren. Pflanzen ernähren sich hauptsächlich von Strahlung, Photosynthese. Die wandeln Sonnenlicht in Energie um. Natürlich brauchen die auch Wasser und Nährstoffe aus dem Boden, aber die meisten Pflanzen ernähren sich hauptsächlich von langwelliger Strahlung, unserer UV-Sonnenstrahlung, ja? Und Wärmestrahlung. Wenn du eine Pflanze bist und deine Nahrung praktisch allgegenwärtig vorkommt, hast du kein Bedürfnis, evolutionär intelligent zu werden. Bei Pflanzenfressern, die in Wäldern leben, beispielsweise Weidetieren, die dort leben, ist es ähnlich. Ich habe das witzige Zitat gefunden: Du musst nicht sehr clever sein, um ein Salatblatt zu erbeuten. Eine Schildkröte, die am Boden rumwackelt und sich von Gemüse ernährt, braucht keine Intelligenz.
Interessant. Ich dachte, ich dachte eher, dass das ein Energieding ist.
Weil auch,
aus einem Salatblatt hole ich viel weniger raus wie aus einem Stück Fleisch.
Es gibt Aasfresser zum Beispiel und auch Tiere, die Früchte fressen, die an wechselnden Orten und zu wechselnden Zeiten wachsen. Also es gibt vegetarische Affen zum Beispiel, die ernähren sich aber auch von Früchten und von Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten wachsen. Die müssen sich zumindest merken können, wo es ihre Lieblingsfrüchte gibt. Also da brauchst du eine rudimentäre Intelligenz. Raubtiere hingegen haben die größte Anforderung, Intelligenz zu entwickeln. Wenn du ein Raubtier bist, wenn du dich von anderen Lebewesen ernährst, musst du stark sein, du musst geschickt sein, du musst schnell und clever sein, um zu überleben. Du musst Beute finden, du musst diese Beute ausmanövrieren können und erlegen können. Raubtiere haben im Schnitt die höchste Intelligenz, wenn man so im Tierreich sich umguckt, weil wenn du saudumm bist, dann ist es echt schwierig.
Stehst du auf der Wiese und frisst halt eine Blume, ne?
Wenn du du musst ein bisschen was im Köpfchen haben, um andere Tiere zu erlegen.
Ja, interessant.
Und deswegen ist es sehr vermutlich, dass außerirdische Wesen Fleisch oder so wie wir Menschen Allesfresser sind.
Oder Waren.
Oder Waren.
Weil, wie
gesagt, oder Vorfahren haben, die sich so ernährt haben.
Ich bin davon, auch wenn es nicht sehr populär ist, meine Aussage, weil ich selber Fleischfresser bin und ich mich absolut nicht als Veganer zähle, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn wir jetzt 200, 300 Jahre in die Zukunft reisen, dass wahrscheinlich die Welt vegan ist. Weil wir es uns leisten können und weil wir die Technik haben.
Also wir drei haben ja in der Premium-Folge, in der Schrott und die Welt Premium-Folge über Veganismus und Vegetarismus gesprochen und haben dort zugegeben, dass wir halt echt widerliche Fleischfresser sind. Aber dass wir schon diese Idee unterstützen, diese Star Trek-Vulkanier-Idee unterstützen.
Hätte ich einen Replikator?
Ja. Also, dass
wer mir ein Steak aus Kacke macht, würde ich kein totes Tier mehr essen.
Wir sind möchte gern Vegetarier.
Aber ich bin ein Arschloch, deswegen fresse ich
trotzdem. Wir sind möchte gern Veganer. Ja, exakt, also es wäre geil, wenn die Menschheit sich in Richtung Veganismus entwickeln würde, weil das einfach für den ganzen Planeten viel, viel, viel besser wäre. Also es ist bei Aliens sehr wahrscheinlich, dass sie Fleischfresser sind oder fleischfressende Vorfahren haben.
Ja.
Ja, und so wie es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass so wie bei uns Menschen sie durch die kulturelle Entwicklung ihre Aggressionen mittlerweile kontrollieren können und aufgrund von logischer Überlegung auf Veganismus umgestiegen sind.
Ja, was bei uns, aber wir erleben es ja gerade. Es werden immer mehr. Ob die Debatte, ob es gesund ist, ob wir heutzutage alles decken können, was man decken muss, um gesund zu bleiben, ist mir scheißegal. Aber du siehst, es werden immer mehr, besonders junge Leute, es entwickelt sich in die Richtung, ob du es willst oder nicht.
Wir alle drei können wirklich nicht mit Steinen im Glashaus werfen, weil wir alle die ganze Scheiße fressen und uns von widerlicher Kacke ernähren. Und ich glaube, viele unserer Hörer sind auch mit Leib und Seele Fleischfresser und wir alle lieben ein gutes Steak. Aber aus unserer Sci-Fi-Überlegung und wir als ethisch weiterentwickelte Wesen wissen, dass es Fleisch ist ein Klimakiller.
Lass es mich so ausdrücken.
Fleischproduktion ist ein Klimakiller.
Ja, natürlich, Riesenschweinerei.
Es wäre für unseren Planeten sehr viel besser, wenn wir alle morgen uns nur noch vegan ernähren würden.
Und Tesla fahren. Aber.
Ja, dann macht es. Ich bleib bei Fleisch. Lass mich am Arsch.
Lass mich eins sagen. Ich würde ein Veganer werden, wenn du mir dafür ein Raumschiff gibst. Verstehst du, was ich damit sagen will?
Das ist ein fairer Deal. Das ist ein fairer und realistischer Deal.
Hör mit der Scheiße, ich guck's nicht mal mehr von Weitem an. Qual mich halt das Doppelte.
Gut, also alle Veganer unter unseren Hörern, schickt Fab sein Spaceship.
Ich bin ready für Hassmails.
Und ihr habt einen Veganer mehr.
So, bitte.
Ja. Jetzt haben wir über so viele abgefahrene Spezies und Lebewesen gesprochen. Aber über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Die schwierigste Aufgabe für uns als Menschen, mit Aliens in Kontakt zu treten oder mit sie überhaupt erstmal zu sehen, könnte die folgende sein. Es könnte sein, dass es die schwierigste Aufgabe ist, intelligentes Leben als solches zu erkennen. Wisst ihr, was ich meine?
Jein.
Was ist, wenn uns intelligentes Leben vor die Linse kommt, wir es aber überhaupt nicht als solches wahrnehmen?
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich ein Unterwasser-Delfin-Departierclub, den wir einfach nicht verstehen.
Ja.
Oder
ja.
Sie sind so intelligent, dass, wenn wir es sehen, keine Ahnung, es sind Farben am Himmel oder
stempeln
sowas.
Stempeln wir es als primitives etwas ab.
Ich glaube eher, wenn wir es entdecken, werden wir die nächsten 200 Jahre damit verbringen, irgendwie zu versuchen, und zu kommunizieren oder einen Krieg zu verhindern. Ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Wir wissen, dass Delfine scheiß intelligent sind. Wir wissen, dass Kraken scheiß intelligent sind. Wir kennen diese Viecher seit Jahrhunderten. Ja. Hat irgendeiner mal mit einem von denen geredet?
Nein.
Red mal mit denen. Wir wissen, dass die kommunizieren.
Es gibt,
wir wissen sogar ungefähr, wie. Versuch,
es gibt,
die kennen nicht mal die Art von Wörter, die wir haben. Versuch mal mit dem zu kommunizieren. So. Punkt. Jetzt versuch mal irgendwas zu kommunizieren, was du 20.000 Lichter entfernt findest.
Ja, gutes Stichwort. Wir wissen, dass Delfine eine verdammt komplexe Kommunikation haben und wir verstehen einen Scheißdreck davon.
Ja, aber wir erkennen Delfine als intelligentes Leben. Verstehst du?
Es
geht an dem Punkt vorbei.
Jetzt stell dir mal vor, wie lange wir schon Delfine kennen und wissen, wie Intelligenz. Jetzt stell dir mal vor, wir finden Leben. Okay, wir sind weit, viel, viel weiterentwickelt, wenn wir Leben finden. Angenommen, sie finden nicht uns, sondern wir finden sie. Dann werden wir um einiges weiterentwickelt sein als jetzt oder die letzten 200 Jahre. Aber nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, wir finden sie. Es wird eine riesen Euphorie geben, wenn es nicht sofort in einem Krieg endet. Dann wird es in einer 200-300-jährigen Journey enden, dass wir nur ansatzweise versuchen, Hallo zu sagen. Davon bin ich überzeugt.
Wir würden sie als intelligentes Wesen erkennen. Das ist ja der Punkt, wo
Fred gemeint hat. Ne? Ich sage ja, in unserem Rahmen ja. Wir haben einen gewissen Rahmen, was wir erkennen können.
Der Punkt vom Fred war ja, dass intelligentes Leben vor uns steht und wir es nicht erkennen vermögen.
Dann, aber das passiert, wie gesagt, unter folgenden zwei Voraussetzungen, sage ich jetzt einfach. Entweder ist es ein Delfin-Debattierclub, die für uns die Fische aussehen und wir blicken es nicht. So wie auch unsere Delfine hier. Die sind vielleicht hochintelligent. Oder die sind so weit entwickelt, dass du nicht mal nur begreifen kannst, was du siehst.
Ja. Mhm.
Diese zwei Varianten. Alles dazwischen kann ich mir vorstellen, dass wir über kurz oder lang, oder wenn wir uns, sagen wir mal, 20, 30 Jahre mit einer Spezies beschäftigen, merken, mhm, oh, okay. Ne? Aber wie haben wir Menschen gemerkt, dass Kraken intelligent sind oder Delfine? Wir haben sie eingesperrt.
Ja.
Wir haben irgendeine Scheiße mit denen gemacht. Wir haben sie irgendwelche Gläser aufschrauben lassen. Und so haben wir es erkannt. So, macht es jetzt mal mit einer Spezies, die so weit entwickelt ist wie wir. Angenommen, wir hätten eine Spezies und wir sehen sie und wir verstehen nicht sofort, dass sie so weit sind. Und wir machen sowas mit denen. Wir klauen uns zwei, drei von denen, pff, vielleicht sind ein paar Kinder dabei, bam, hast Krieg. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, ja, ja,
ja.
Aber ich halte das immer noch als sehr unwahrscheinlich, weil wenn die Technik haben,
ja, du hättest
wenn die nur, ein Haus da stehen haben oder irgendwas, was eine Radiowelle aussendet.
Umweltverschmutzung. Ja.
Sei es eine Radiowelle, die wir messen können, dann denken wir uns, also die Leute, die dorthin fliegen, behaupte ich jetzt einfach mal, die Intelligenz haben, das alles zu planen, die werden auch merken, ne? Aber natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht merken, weil Human Error. Du.
Also Wissenschaftler vermuten, dass intelligentes Leben auf jeden Fall eine gewisse Mindestgröße haben muss. Einfach, weil es komplexe neurologische Strukturen geben muss. Es muss ein Gehirn geben. Also es ist
wie ich damals bei Nanotechnologie gesagt habe, du musst eine gewisse Größe erreichen, um zu prozessieren.
Es ist für uns heute relativ unwahrscheinlich oder unverständlich, dass es intelligentes Leben auf einer mikroskopischen Ebene geben kann. Einfach, weil da die Größe fehlt, um eine Prozessoreinheit wie ein Gehirn aufzubauen. Ja?
Dann muss es echt was geben, was wir einfach noch nicht kennen. Dann muss es was geben, dass das hinkriegt, was wir noch nicht kennen.
Also die Astrobiologen gehen davon aus, dass intelligentes Leben mindestens ungefähr hundgroß sein muss. Ja? Um ein halbwegs funktionierendes Gehirn zustande zu kriegen. Also irgendwelche Mikroben, mit denen wir uns unterhalten, unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es ja da draußen was, das wir noch nicht kennen.
Ja, was ist mit so riesigen Felsformationen, die einen halben Kontinent bedecken?
Solaris.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel hier auf der Erde Termiten. Bei Termiten ist es so, dass jedes einzelne Wesen saudumm ist. Eine einzelne Termite ist einfach nur ein saudummes Insekt. Aber Termitenstaaten insgesamt schaffen unfassbar komplexe Gebäude, haben ein für Insekten relativ komplexes Sozialverhalten. Das ist so eine Art Meta-Intelligenz.
Schwarmintelligenz.
Das ist so eine Art Schwarmintelligenz ist tatsächlich relativ schwierig. Also die Schwarmintelligenz, wie wir sie bei den Borg bei Star Trek sehen, dass alle miteinander verbunden sind und gemeinsam denken, diese Vorstellung ist nach allem, was wir wissen, falsch. Also,
ja, jein.
Also Moment, so eine Schwarmintelligenz, die haben wir noch nicht kennengelernt. Also es gibt, pass auf, bei Bienenstaaten, bei Termitenstaaten ist es so, dass es schon komplexe Vorgänge gibt. Dass es aber nur ein sehr komplexes System aus einzelnen Verhaltensweisen ist. Das einzelne Tier ist saudumm und du könntest dich auch nicht mit einem Termitenstaat unterhalten.
Ja, das ist alles instinktiv.
Lass mich mal kurz ausholen. Wie du es im Film oft siehst, wenn du einen Zeitreisen oder einen Alien hast, der weiß immer irgendwie alles. Der kann dir alles erzählen über jeglichen Fortschritt. Aber stell dir vor, einer von uns macht eine Zeitreise 200 Jahre zurück und hat ein Handy dabei und wird gefoltert. Und das heißt, wie funktioniert das Ding? Erklär es ihm bitte.
Ja klar, geht nicht.
Keiner von hat eine Ahnung davon.
Natürlich nicht.
Das ist die menschliche Schwarmintelligenz. Jeder kann irgendeinen Bullshit und daraus erwächst exakt das.
Aber das ist genau das. Das ist das Gleiche wie bei den Termiten. Es ist einfach nur ein komplexes System aus einzelnen Verhaltensweisen.
Exakt.
Der eine Mensch, weiß, wie das geht, der andere, wir sind eine Schwarmintelligenz.
Exakt.
Ja, sehr gut. Aber damit so eine richtige Schwarmintelligenz, wie wir sie in der Science-Fiction kennen, wie bei den Borg zum Beispiel oder bei den Bugs, bei Starship Troopers entsteht, müsste es Telepathie geben, Gedankenübertragung.
Du findest unsere Schwarmintelligenz nur nicht so krass, weil du dazugehörst.
Der Knackpunkt ist doch, dass der Mensch diese Schwarmintelligenz nicht unbedingt benötigt. Ein Mensch kann auch auf sich allein gestellt überleben.
Ist doch scheißegal.
Das ist scheißegal.
Wir reden von der biologischen Schwarmintelligenz.
Ein Mensch ist auch auf sich allein gestellt ein intelligentes Wesen.
Korrekt, das sind Termiten nicht.
Nicht. Ein Mensch ist auch auf sich völlig alleingestellt intelligent. Da gibt es viele Gegenbeispiele in der Popkultur, aber es ist so.
Wir machen jetzt eine Zeitreise, 20.000 Jahre zurück und leben dort. Viel Glück.
Der Mensch war auch schon vor 20...
Auch als Mensch, als biologisch gesehen Mensch, bist du nicht mehr überlebensfähig, wie es vor 20.000 Jahren war.
Ja, Moment. Weil wir verwöhnte, faule Säcke sind.
Und deswegen sind wir eine Schwarmintelligenz. Deswegen, wir haben Handys, wir haben unsere Laptops, wir haben unsere scheiß Mikrofone und keiner von uns hier weiß, wie der Scheiß genau funktioniert.
Ja, aber wenn ein Alien mit uns Menschen Kontakt aufnimmt, dann unterhält er sich nicht mit einer Schwarmintelligenz, sondern dann unterhält er sich nur mit einer einzelnen Person, mit dir,
der Fabio. Der Vertreter von einem Kongress ist,
dann unterhält er sich mit dir, Fabio, der Typ, der für seinen Verzicht auf Fleisch ein Raumschiff geschenkt bekommen hat.
Und was werde ich dann machen? Ich werde versuchen, für die Menschheit zu reden. Und wenn es tatsächlich passiert, dann redet er mit einem Kongress. Dann wählen wir alle.
Ja, das
sind
aber Vertreter.
Wir wählen dann alle, was passiert. Ja und?
Aber das ist trotzdem keine richtige Schwarmintelligenz.
Ein Mensch alleine kann nicht überleben.
Ein Mensch alleine ist,
wir sind Herren. Auch
und wie ein Mensch alleine überleben kann.
Ey, Moment. Dass der heutige Mensch alleine nicht sehr lange überleben kann in der Wildnis, das ist korrekt, ja. Weil wir wahnsinnig abhängig von den Werkzeugen sind, die wir geschaffen haben und weil uns die Evolution das Fell weggenommen hat.
Es gibt auch sogenannte Aussteiger, die sich irgendwo in die Prärie zurückziehen.
Aber es ist nicht unmöglich.
Sich komplett auskoppeln, keine Krankenversicherung haben, nichts haben, komplett auf sich allein gestellt sind und
es ist überleben. Möglich. Es ist möglich. Aber weißt du, was ich meine, Fab? Es ist nicht das riesige Konstrukt der menschlichen...
Wir haben kein einziges Gehirn.
Ja, ganz genau.
Okay. Haben die Scheiß-Termiten auch nicht?
Nein, haben sie nicht.
Deswegen haben ein Schwarmverhalten, was wir auch haben.
Was vermutlich auch der Fall...
Auf ganz andere Ebene.
Bei Aliens wäre es vermutlich auch nicht der Fall, dass sie Einzelgänger sind, sondern dass sie vermutlich, wie wir auch, Teil einer sozialen Gruppe sind.
Allein erfindest du nicht alles, was du brauchst, um Raumschiff zu bauen. Punkt.
Ja.
Das kann nur Elon Musk.
Der hat es auch nicht alleine gemacht, weiß. Alter.
Aber ich würde trotzdem gerne einen Schwanz lutschen.
Oh, scheiße, Leute. Ja, krasser Scheiß, ey. Reptiloide und Insektoide außerirdisch. Also ich kann mir schon vorstellen, nach allem, was wir jetzt gehört und gelesen haben, dass es so einen Dino-Alien gibt. Oder dass es so einen Insekto-Alien gibt, tatsächlich.
Vorhin haben wir auch gesagt, wir wären die erfolgreichsten gewesen ever. Also wenn du rein die Überlebenszeit nimmst, sind Dinosaurier viel erfolgreicher gewesen. Und ja, man muss auch dazu sagen, es gab nicht den Dinosaurier, sondern es gab tausende Spezies von Dinosaurier, die über Jahrmillionen ausgestorben gelebt haben. Es ist echt eine schwere Frage, aber ey.
Ich hab auch mal...
Und es gibt es ein paar Jahre. Die Wichser gab es ein paar Millionen Jahre.
Ich habe auch mal eine Theorie gelesen. Was ist, wenn die Menschheit einfach nur eine zweite Art von Homo sapiens ist? Dass es früher auch schon eine hochintelligente Zivilisation auf der Erde gab, die sich aber irgendwie selbst ausgelöscht hat und beispielsweise eine Eiszeit hervorgerufen hat durch Industrialisierung, Umweltverschmutzung, nukleare Winter und so weiter.
Da sind wir jetzt fast schon bei Präastronautik. Das ist schon verschwörerisch.
Ich liebe das Thema. Ich liebe das Thema. Ich habe damit aber ein Problem. Ich habe damit ein echtes Problem. Stell dir vor, also so, heutzutage, unsere Riesenstädte, die wir haben. Stell dir vor, wir hören alle auf zu leben aus irgendeinem Grund. Wir hauen ab. Sagen wir, die ganze Menschheit haut ab. Und aus irgendeinem Grund entwickelt sich aus irgendeinem Affen oder aus ein paar Leuten, die zurückgeblieben sind, eine neue Zivilisation.
Ja.
Ja. Glaubst du wirklich, dass du eine Million Jahre später keinerlei Spuren davon
Spuren
findest? Von Städte wie New York.
Also wenn du dir anguckst, was die Natur mit beispielsweise Tschernobyl in 30 Jahren geschafft hat, dann
wir
mag
finden
ich
Dinosaurier-Skelette, die 160 Millionen Jahre alt sind. Wir finden aber nichts, was auf eine Metropole wie New York schließen lässt. Ich lasse mir gefallen, dass es in Anführungsstrichen, ich habe gesagt, ihr sollt mich umbringen, wenn ich es nochmal sage, ich lasse mir gefallen, dass es Hochzivilisationen gab, die vielleicht sogar, wie man ja schon mal gefunden hat, eventuell sowas wie eine Batterie entwickelt hat. Aber so etwas wie uns, so ein komplett globales Gespann von Metropolen,
das glaube ich auch nicht.
Die musst du alle mitnehmen, weil sonst finden wir die Scheiße. Wir finden die Scheiße, definitiv.
Wenn es eine Hochzivilisation gab vor dem Homo sapiens, bin ich mir auch sicher, würden wir, wenn auch nur kleine Spuren finden.
Wir finden versteinerte Krebschen, die 2 Millimeter groß sind und Millionen von Jahren alt sind. Sorry.
Ja.
Nee. Ich liebe diese Theorie, ich finde die echt geil, aber sie kann nicht so, also es gab vielleicht eine aber dann muss die echt so nachhaltig gewesen sein, dass nichts übrig geblieben ist. Also, nur Holzhütten und so, aber mit Batterien drin. Vielleicht, keine
vielleicht,
Ahnung.
Vielleicht, vielleicht.
Aber nicht zum, sowas wie
zum Thema Dinosaurier will ich nur sagen, es gibt diese Idee, was wäre, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben sind, aber sie sind ausgestorben. Die Evolution hat sie aussortiert.
Die Evolution hat sie aussortiert.
Doch, die Evolution ist alles, was auch immer du willst.
Die Natur hat sie aussortiert.
Moment, also
nicht die Evolution, die Natur.
Eine Sache will ich kurz sagen, darüber haben wir auch in der Jurassic Park-Folge schon gesprochen. Die Geschichte, dass die Dinosaurier durch einen Asteroideneinschlag gestorben sind, ist eine These. Es ist keine Theorie. Ja. Es ist bis heute nicht hundertprozentig safe, dass es dieser Asteroid war, der die Aliens, wollte ich schon sagen, der die Dinosaurier gewiped hat.
Nee, Moment, es ist eine Theorie, aber sie ist nicht bewiesen.
Ja, aber sie ist naheliegend.
Ja.
Sie ist naheliegend. Auch, wenn wir von der Diversität der Spezies ausgehen, Dinosaurier, was es da nicht alles
aber
gab.
Moment, es gibt.
Und die schlagartig verschwunden sind.
Echt mehrere Millionen Jahre. Also wir wissen nicht, ob es schlagartig war. Wir reden hier schon von einem großen Zeitraum.
Es gibt tatsächlich relativ viele Hinweise mittlerweile, dass die Dinosaurier nicht schlagartig weg waren, sondern dass dieses Artensterben der Dinos sich im Verlaufe von mehreren tausend Jahren vollzogen hat. Und es ist so, dass es im Laufe...
Tausend Jahre ist nichts.
Richtig. Es ist so, dass es im Laufe der Erdgeschichte mehrere, ich glaube, es waren um die 10, ich weiß es nicht genau, aber es waren um die 10 gigantische Artensterben gegeben hat, durch Umstellung von Klima, durch physikalische Parameter wie Umstellung der Atmosphäre oder wie hier Asteroideneinschläge. Es gab viele große Artensterben in der Geschichte des Erdzeitalters. Das große Sterben der Dinosaurier ist nur das Prominenteste, weil wir hier von diesen riesigen, großen, fetten Reptilien sprechen. Ja. Es gab mehrere Ereignisse, wo 70-80% der weltweiten Arten ausgestorben sind. Und es gibt diesen Spruch, Evolution, Survival of the Fittest. Und das wird im Deutschen irreführend, denn das wird im Deutschen oft übersetzt als das Überleben des Stärkeren. Es ist aber nicht das Überleben des Stärkeren.
Des Angepassteren.
Ja. Es ist das Überleben des am meisten Angepassten. Und die Dinosaurier wurden von der Evolution aussortiert, weil sie zu groß waren, zu mächtig und nicht mit den neuen Gegebenheiten nach dem Asteroideneinschlag zurechtkamen, mit der Veränderung der Atmosphäre. Säugetiere...
Das ist nur eine Theorie.
Aber wir können ja auch nur über das sprechen, was wir wissen. Ne? Vielleicht wissen wir in 30 Jahren, dass der Asteroideneinschlag überhaupt nichts mit den Dinosauriern zu tun hatte. Aber wer weiß. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ja.
Die Dinosaurier waren einfach zu träge. Sie konnten sich nicht anpassen, welches Artensterben auch immer. Und wir, die Säugetiere, sind daraus hervorgegangen. Vielleicht gibt es in ein paar hundert oder tausend Jahren irgendein neues Ereignis. Vielleicht arbeiten wir auch gerade an unserem Ereignis der globalen Erwärmung, dass da irgendeine andere Spezies wieder hervorkommt.
Darf ich noch was ganz anderes sagen? Und zwar ein Wort über das Wort Theorie. So immer so gern benutzt. Ne? Ja, Theorie und Praxis. Ist ja nur eine Theorie. Also einfach mal zur Klärung, eine Theorie ist eine Idee, die zu Papier gebracht wurde, mit oft mathematischen Beweisen oder Evidenzen oder Herleitungen, einen Vorschlag zu bringen. In der Sekunde, wo sie bewiesen wird, wird sie nicht zur Praxis, sondern sie bleibt eine Theorie, wie zum Beispiel die Theorie der Gravitation. Ja? Gravitation ist auch nur eine Theorie. Wenn du aus dem Fenster springst, verreckst du, obwohl es nur eine Theorie ist. Sie ist nur bewiesen worden. Es gibt Theorien, die wurden aufgestellt und nie bewiesen. Wie zum Beispiel die String-Theorie. Das ist eine Theorie, die komplett durchgearbeitet ist, sie eine Gesamtheit präsentiert, die sich nicht widerspricht, aber auf ihren Beweis wartet, der wahrscheinlich nie kommt. Das sage ich jetzt einfach mal, weil ich nicht dran glaube. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Theorie an sich, es gibt nicht dieses Theorie und Praxis. Theorie und Praxis. Nein, das gibt's nicht. Eine Theorie ist eine Gesamtheit von Formeln, von Statements, von Sachen, die man rausgefunden hat, die sich zu beweisen gilt. Und selbst wenn sie bewiesen wurde, kann es sein, dass sie irgendwann widerlegt wird.
Irgendwas noch krasser bewiesen wird.
Irgendwas kommt noch, dass sie widerlegt oder in ein anderes Licht stellt und zeigt, dass sie nicht vollständig war. Deswegen, wie das Wort Theorie oder auch das Wort Energie in der Popkultur oder in Anführungsstrichen normalen Menschen benutzt wird, ist meistens inkorrekt. Danke.
Ja. Da hast du in der Theorie recht.
Trotzdem glaube ich an
so,
Schleim.
So, schaut aus, jetzt gibt's Schlägerei.
Trotzdem glaube ich an Schleim-Aliens.
In der Praxis wird das anders gehandelt, ja? So ist es nun mal.
Der einzige Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist der Luftwiderstand. Ist doch
ja.
Immer so.
Gut, Leute, also da haben wir jetzt viel gelernt über Aliens, über Schleimspuren.
Jetzt, bevor du hier das Thema beendest, wir hatten noch die krassen außerirdischen Lebewesen, ultradimensionale Wesen und irgendwelche abgefahrene Scheiße.
Okay, dann postulier mal.
Die wir uns gar nicht vorstellen können. Vielleicht in irgendeiner abgespaceden Theorie existieren.
Definiere mal ultradimensionales Wesen.
Keine Ahnung, ein Wesen, das beliebig durch Raum und Zeit existieren kann.
Wenn ich mich in mein Auto hock und 10 Minuten fahre, bin ich beliebig durch Raum und Zeit gefahren.
Das ist so dumm, Fab, und so intelligent gleichzeitig.
Danke.
Das ist eine interessante Theorie.
Nicht beliebig, weil rückwärts in der Zeit geht nicht.
Nicht beliebig durch Raum und Zeit gefahren. Naja, aber wenn man die Determinismus-Theorie annimmt, könnte man sagen, dass dein ganzes Sein, deine ganze Existenz dich zu diesem Punkt geführt hat und dass es kommen musste, dass du in genau dieser Straße gerade in Kornweiler rumfahren
musst. Und das ändert nichts daran, dass ich es gemacht habe. Das ändert vielleicht an dem Wort beliebig was. Aber ich muss dazu eins, ich bin Determinist. Ich bin definitiv Determinist.
Also du glaubst, dass alles, was es im Universum gibt, vorbestimmt ist auf eine mathematische Art, wenn du...
Vorbestimmt ist das absolut falsche Wort.
Moment. Also Determinismus bedeutet ja, korrigier mich, Fab. Die Determinismus bedeutet, die Idee bedeutet, wenn du den exakten Zustand jedes Teilchens in diesem Universum jetzt bestimmen könntest und wissen würdest, wie das auf andere reagiert, könntest du die Zukunft beliebig lange berechnen.
Ja. Ja. Es gibt nur zwei, also es gibt einen bösen Faktor, der da ein bisschen rein winkt, soweit ich das verstehe. Und das ist die Quantenphysik. Weil da der Determinismus wohl aufhört, das heißt,
ja,
von unterstem Level könnte es sein, dass es widerlegt wird. Und es gibt ein Buch von Michael Schmidt-Salomon, das heißt Jenseits von Gut und Böse, mega geiles Buch, kann ich jedem empfehlen. Und der Appendix zu dem Buch, die letzten 10 Seiten circa, erklärt er, warum er kein Determinist ist und warum, und er versucht den Determinismus in Anführungsstrichen zu widerlegen.
Ja.
Und er hat unfassbar geile Gedanken, die ich jetzt nicht mehr zusammenbringe in meinem Besuch, weil es zu lang her ist und es hat fast, also ich wäre fast ins Wanken gekommen, aber also, solange ich keinen Gegenbeweis, es ist genauso, warum ich ein Atheist bin, solange ich keinen Gegenbeweis sehe, glaube ich eher das. Ich habe auch keinen Beweis dafür, aber ich gehe, also alles, was ich sehe, alles, was ich kenne, auch wissenschaftlich betrachtet, schließt für mich auf Determinismus.
Also wenn
auch wenn es viele Gegenargumente gibt.
Also wenn du die Idee des Determinismus wirklich super ernst und fast ins Extreme nimmst, dann gehst du davon aus, dass wenn ich den Zustand aller Teilchen und Atome, die hier um uns rumschwirren, kenne, dass ich dann in einem Supercomputer errechnen kann, in welche Person, die du dich in 10 Jahren verliebst, welchen Job du in 20 Jahren hast,
ja,
wie genau du aussiehst in 30 Jahren.
Es gibt ein Problem.
Wo die Gesellschaft in 200, in 2000, in 2 Milliarden Jahren ist.
Exakt, es gibt ein Problem, das ist wie Religion. Denn dieser Computer, wo ist der? Ist der in unserem Universum oder ist der außerhalb? Wenn er außerhalb ist und es berechnet, werde ich es nie erfahren. Wenn er zu diesem Universum gehört, müsste er sein, dann hast du eine Differentialgleichung, die sich gewaschen hat, weil er seinen eigenen Scheiß mit einberechnen müsste.
Oh, shit.
Allein nur weil er eine Rechnung anstellt, kann er auf er kann Dinge ändern damit. Ja. Und auf Deutsch, du hast eine Differentialgleichung, die wird Scheiße. Ganz bitter. Und deswegen glaube ich nicht, dass jemals ein Computer existieren wird, der das kann.
Ja.
Ich glaube aber...
Aber das geht ja ins Philosophische, ne?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber ich bin... Also, wie gesagt, das Einzige, was mich ein bisschen ins Wanken bringt, ist mein Nichtverständnis über die Quantenphysik. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das meiste vorausberechenbar ist, wenn also, man das Wissen
darüber hat. Rein philosophisch gesagt heißt es, wir haben keinen freien Willen.
Ja,
exakt. Alles schon definitiv
vorbestimmt. Nochmal, Jenseits von Gut und Böse ist ein Buch, das sich damit beschäftigt, dass der freie Wille nicht existiert. Und der Gag an der Aussage ist die Terminologie. Wenn jemand sagt, ich kann machen, was ich will, ich habe einen freien Willen. Ja, du kannst machen, was du willst. Du kannst aber nicht wollen, was du willst. Wenn du wollen könntest, was du willst, dann möchte ich, dass du jetzt sofort willst, dass du dir eine Hand abhackst. Ich will, dass du das wirklich willst.
Gib mir Spaß dabei.
Herr mit dem Ball.
Verstehst du, was ich meine? Dein Wille ist nicht frei. Dein Wille ist absolut nicht frei. Dein Handeln ist frei. Nicht dein Wille. Und es gibt zum Beispiel noch kurz als Abschlussargument, auch wenn es damit nichts zu tun hat. Es gibt Versuche, in denen man messen konnte. Also man hat dir zum Beispiel ein Glas Wasser hingestellt und gesagt, nimm das Glas Wasser, wann du willst und trink es. Wann du Bock hast. Dann machst du das ein paar Mal. Deine Hirnwellen werden gemessen.
Ja.
Und beim 10. Mal geht eine rote Lampe an, bevor du überhaupt selber weißt, dass du es jetzt gleich machst. Die rote Lampe geht an, auf einmal machst du es. Weil ich messen Echt? Konnte. Ich
das haben die wirklich gemacht?
Ja, weil man messen konnte, dass du es jetzt machst, bevor du selber weißt, dass du es machst. Und es ist ein ganz einfacher Grund.
Also
dein Frontallappen, wie ich es immer sage, dein scheiß Frontallappen, das dir dein Ich simuliert. Du denkst also, ja, du hättest, warte kurz, du denkst ja, ja, du hättest ein Ich, du hättest eine Persönlichkeit und du bist wertvoll, etc. Alles das, was dich zum Leben zwingt, ja, das wird rein simuliert. Der Rest von mir Gehirn steuert den echten Scheiß. Und im nachdem du was gemacht hast, wird im Nachhinein simuliert, so ist es. Du kannst natürlich Langzeit Dinge planen in deinem Frontallappen und die dann auch ausführen. Aber so Kleinigkeiten wie ich lang nach dem Glas, ich nehme, wann nimmst du die, du rauchst gerade eine, wann tust du sie zum Maul? Alle 5 Sekunden, alle 10 Sekunden? Nein, das passiert einfach. Und es passiert einfach und du denkst, aber du warst es. Ja. Aber nebenher hast du gelabert.
Ich verstehe, was du sagen willst, aber ich glaube nicht daran, ja, dass das jemals berechenbar sein wird.
Das ist, also, da
glaube ich auch nicht. Berechenbar kann es nicht sein, weil du den Computer nicht bauen kannst, weil es sich selber widerspricht.
Ja. Also das sind Dinge, da muss ich ganz ehrlich sagen, da steige ich irgendwann absichtlich aus.
Na,
weil das ist
nicht
halt,
aus.
Das ist halt, da hättest du.
Wie ich es immer sage, zum Beispiel, wenn es heißt, das Universum ist unendlich groß, kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist meine nächste Frage, okay, was ist, wenn ich dir sage, es ist endlich groß? Was ist das Erste, was du mich fragst?
Was kommt dahinter?
Ja. Was du dir nicht vorstellen kannst, ist, dass es endlich ist.
Es ist beides gleich sick.
Exakt. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Was ist denn das Gegenteil davon? Von dem, was ist das Gegenteil von Determinismus?
Es gibt ja dieses...
Dass Magic passiert. Das ist das Gegenteil von Determinismus. Dass es Dinge gibt, die nicht berechenbar sind, weil sie einfach Magic sind.
Ja.
Und als mächtiger Wissenschaftler kann ich an sowas nicht glauben.
Yeah.
Amen.
Ist ein interessanter Punkt.
Ja, das ist super sick, ey. Also, das ist ein mega krasses Thema. Das ist eigentlich schon eine einzelne Folge wert.
Könnten wir mal machen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Drei Schnäpse später.
Gut, Leute, wir lochen das heutige Thema ein. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Kontakt mit den Low-G-Vibern von Alpha Centauri auf. Wir laden uns auch noch ein paar großflügelige Frostwesen von der Venus ein.
Unterirdische Regenwürmer.
Ja, riesige Weltraumasseln. Und trinken noch einen Schnäpsel zum Abschied.
Dann dürfen alle noch mal unser...
Schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben zu einer Herrenrunde.
Sehr.
Zum Schluss die Frage, welchen von diesen ganzen Aliens, die wir heute besprochen haben, hättet ihr denn am liebsten bei euch nachts im Schlafzimmer stehen?
Das transdimensionale Wesen, das sich beliebig durch Raum und Zeit bewegt.
Wir haben zwar nicht darüber geredet, aber mein Lieblings-Außerirdischen, den ich gerne bei mir stehen hätte, wäre Tuvok.
Tuvok, der Vulkanier. Ja, finde ich auch gut. Also,
aber nur während seines Parfums.
Also vorzüglich während seines Parfums. Aber auch ohne ist okay.
Also
habe
so
ich mein Parfum.
Also so sehr ich mir auch in die Hosen scheiße vor den Grey, wenn einer, dann ein Humanoider, ja. Und wir machen für heute den Laden zu, reisen in die unendlichen Weiten des Weltalls, bevor wir wieder auf die Erde zurückkehren. Andy, Fab und Fred sagen für heute Tschüss!